Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe der Cinematic Smash Brothers, der Filmdebattier-Game-Show, in der es auf amüsante und spannende Art um Filmdiskussion geht. Und mein Name ist mal wieder Henning Harder und ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Denn heute wird es nicht nur lustig oder spannend, es wird vor allem sehr gruselig werden, denn wir haben uns heute einer Spezialausgabe, werden wir uns widmen, die sich komplett dem Genre des Horrorfilms verschreiben wird. Ich selber bin ehrlich gesagt da ziemlicher Laie, aber ich bin sehr gespannt, was meine drei fulminanten Gäste, die ich hier heute habe, präsentieren werden. Und die stelle ich doch mal kurz vor. Am roten Mikrofon ist seit langem mal wieder dabei der aktuelle Platz 2 der Cinematic Smash Brothers Punktetabelle, Robert Baron.
Hallo, mal gucken, wie es heute danach aussieht mit der Punktetabelle.
Ich glaube, es könnte ganz gut aussehen. Ich sag's mal so, wenn du nicht Dritter wirst, dann wirst du auf Platz 1 klettern. Also wir sind sehr gespannt. Am orangenen Mikrofon freue ich mich, mal wieder begrüßen zu dürfen, den Filmemacher Kevin Kopaka.
Hallo.
Wir haben das letzte Mal schon über deinen neuen Film Hager geredet und da gibt es jetzt wieder was Neues zu.
Habe ich gehört. Ja, also jetzt sind zwei Teaser, sind jetzt fertiggestellt worden, die werden jetzt sozusagen morgen gelauncht.
Morgen? Also das passt ja, denn ich werde die Folge ja morgen auch veröffentlichen. Ach, perfekt, da kann ja. Ich ja in den Shownotes den Trailer zu deinem kommenden Film Hager verlinken.
Gerne.
Was ist das eigentlich für ein Genre? Könntest du dazu kurz was sagen?
Ach so, ja, es ist schon auch ein Horrorfilm, also ein Arthouse-Horrorfilm. Drama, also ein Hybrid von verschiedenen
Komödie.
Sachen. Genau, ein bisschen auch, ja.
Also alles, cool. Und dann freue ich mich, eine neue dritte Kandidatin dabei zu haben. Eigentlich hatten wir geplant, den Christian von den Devils and Demons Podcast hier dabei zu haben. Der musste leider kurzfristig absagen. Aber dafür freuen wir uns, eine neue Kandidatin dabei zu haben. Und das ist Lara Kalbart vom Filmquartett.
Hallo.
Das freut mich sehr, denn wir bei den Cinematic Smash Brothers begrüßen das immer sehr im Gegensatz zu anderen Podcasts, die das so ähnlich machen wie wir. Freuen wir uns immer sehr, wenn wir irgendwie für mehr Gleichberechtigung im Filmpodcast uns einsetzen können. Deshalb freue ich mich, wenn wir unsere Frauenquote mal steigen können. Ich denke mal, ich lasse das mal so stehen. Wer diesen Wink verstanden hat, wird wissen, was ich meine. Lol. So, in Ausgabe 20 haben wir eine große Spezialfolge geplant und das Ganze hat nämlich auch einen Ursprung, wer es nicht mitbekommen hat. Unser guter Kollege Jan Peschel von der Cinecouch veranstaltet mit der Cinecouch jeden Oktober im Jahr dieses große Event, das er Horror-Oktober nennt. Das hat er mal ins Leben gerufen und da geht es vor allem darum, dass verschiedene Fans und Freunde vom Horrorfilm sich 13 Filme aussuchen und sich die im Laufe des Oktobers angucken, darüber schreiben können, darüber podcasten können und so weiter und so fort. Und da wir natürlich keine klassische Filmbesprechung machen, habe ich mir gedacht, na, das ist auf jeden Fall ein Aufhänger, dass wir mal wieder einen schönen Genre-Spezial-Podcast machen. Wir hatten ja, glaube ich, in Ausgabe 3 oder 4, ich glaube Ausgabe 4 hatten wir zum Beispiel schon mal einen Superheldenfilm-Spezial und diese Genre-Spezial-Ausgaben machen mir immer sehr viel Spaß. Deshalb bin ich sehr gespannt, wie gruselig es hier wird. Ich sag's mal so, es wird vielleicht keine Bonuspunkte geben, aber es wird Props geben, wenn einer von euch es schafft, in euren Antworten vielleicht so Schockmomente oder so Jumpscares einzubauen. Ja?
Das ist einfach mal losschreien.
Also ich würde mal sagen, eurer gruseligen Kreativität sollen da keine Grenzen gesetzt sein. Und dann würde ich, da habe ich noch ein bisschen was anzukündigen, bevor es gleich losgeht. Noch zwei kleine Sachen. Natürlich, wenn ihr diesen Podcast hört und wenn ihr das mögt, was wir in diesem Podcast machen, dann könnt und solltet ihr uns unterstützen. Das könnt ihr einerseits machen, natürlich bei iTunes mit einem iTunes-Abo oder einer kleinen Sternewertung und da natürlich auch bei Patreon, wo wir gerne den einen oder anderen Dollar aufsammeln. Zum Beispiel, um ein großes Event vorzubereiten, denn wir sind ja in Folge 20 und in Folge 23 wird es zum großen Cinematic Deathmatch, dem großen Jahresfinale kommen. Wir werden einen Live-Podcast auf die Bühne stellen am 30. November um 20 Uhr in der Lehrterstraße 35 in Berlin-Moabit im Fabriktheater. Und da nochmal der Aufruf, liebe Zuhörer, wenn ihr Lust habt, nicht nur die Cinematic Smash Brothers mal live zu sehen und zu hören, sondern auch noch an dem Urteil, wer denn der Cinematic Smash Champion 2017 wird, selber dran feilen zu wollen, dann kommt vorbei. Es wird nämlich Publikumsstimmen geben. Ihr werdet Lose bekommen, mit denen ihr selber entscheiden könnt, wer für euch die besten Argumente geliefert hat. Und am Ende des Abends werden wir dann erfahren, wer sich über das Jahr hier am besten geschlagen hat und in diesem großen Finale und dann mit dem goldenen Flaschenmikrofon nach Hause zu gehen. Ja, also da nochmal der Hinweis, auch hier werde ich nochmal das Facebook-Event dazu in den Shownotes verlinken, da kriegt ihr dann alle weiteren Infos. Und ja, jetzt habe ich mir den Mund fusselig geredet und deshalb würde ich sagen, fangen wir doch einfach an mit Runde 1. Round 1. Fight! So, und in Runde 1, es ist so, wer es noch nicht weiß, meine drei Kandidaten haben auch immer die Gelegenheit, eine Frage der Sendung selber vorzuschlagen. Und dieses Mal hat es der gute Robert gemacht. Und zwar lautet die Frage, oh, ich habe jetzt schon ein bisschen Gänsehaut. Welche Horrorfilmszene hat den größten Ekelfaktor? Oh. Gut, Robert, ich bin sehr gespannt, was du da vorbereitet hast und würde mal damit... Genau, an dich übergeben. Auch
gleichzeitig meine erste Frage, die ich heute beantworte. Ich habe mich für den Film Martyrs entschieden. Den kennt ihr bestimmt alle hier, außer Henning. Ein französischer Horrorfilm. Französisch, oder? Aus dem Jahr 2008. Es gibt auch ein US-Remake, aber das meine ich jetzt nicht. Ich habe es auch nicht mal gesehen, muss ich sagen. Und da geht es um eine ganz bestimmte Szene. Martyrs hat einige, die sich für diese Ekelfrage ganz gut anbieten würden. Ich habe Annas Selbstaufgabe. Damit meine ich die letzte Szene, wo sie dann letztendlich, ich will jetzt den Pitch nicht bis zum Mond ausweiten. Martyrs hat drei, ich würde sagen, zwei wirklich große Twists. Am Ende läuft es aber darauf hinaus, dass diese Anna, die Protagonistin, auf so einer Liege liegt und wird zu Tode gequält. Und zwar aus dem Grund, weil diese Organisation, die ihr das antut, die gehen davon aus, wenn man so lange gequält wird und bis zum geht nicht mehr sozusagen, aber lange genug bei Bewusstsein bleibt, dass man dann eine Vision hat, was einem nach dem Tod erwartet. Und das erwarten sie eben von Anna und deswegen quälen sie sie. Diese ganze Szene ist relativ ruhig gefilmt. Die ist nicht irgendwie hektisch, sie ist auch nicht besonders blutig von den Vorgängen, die man sieht eher das Ergebnis und da tritt für mich der Ekelfaktor zum Tragen oder kommt zum Tragen. Ihr wird am Ende die Haut bei lebendigem Leibe abgezogen und sie liegt dann auf so einer Liege, blickt ruhig in die Kamera, sie muss ja wach bleiben und da dreht sich mir heute noch der Magen um, wenn ich das sehe, weil ich finde, dass diese Szene sich perfekt auf dem schmalen Grat zwischen dem bewegt, was man zeigen und was man nicht zeigen sollte bei so einer Szene. Man sieht nicht wirklich, wie die Haut abgezogen wird, man sieht das Ergebnis, aber man weiß auch, welche Leute dafür zuständig sind, das zu machen und das regt halt die Fantasie an, aber das Ergebnis an sich reicht eigentlich schon aus, um den Ekel zu erzeugen. So, das nur so als grundsätzliche Sache.
Alles klar, dann geben wir mal weiter an Kevin.
Ich habe mich für Bad Taste entschieden, das Debüt von Peter Jackson. Unter anderem, weil es der einzige Film ist, bei dem ich mich selber übergeben musste, als ich die Szene gesehen hatte.
Echt? Lag es am Film?
Ja, es lag an der Szene tatsächlich. Es gibt, ich werde es auch nur kurz halten, es geht eigentlich auch, ich kann mich ehrlich gesagt auch nicht mehr so erinnern, aber die Welt wird infiltriert von der Alien-Rasse. Und es gibt irgendwann so ein Initiierungsritual, wo sich einer der Menschen mit reinschleicht. Und das Ritual ist so aufgebaut, dass halt alle Leute in eine Schüssel reinkotzen, also sich das rumreichen und dann reinkotzen. Und danach muss jeder das auch trinken. Und dann auch einer sich so richtig freut über so, oh mein Gott, Chunky Bits und so weiter. Und der eine, der nicht zu denen gehört, musste es natürlich auch trinken. Und das war halt zu viel für mich. Ich musste mich da tatsächlich übergeben, als ich das gesehen hatte. Und ich wollte mir die jetzt auf YouTube auch anschauen, die Szene nochmal. Ich habe es aber auch nicht übers Herz bekommen, das nochmal zu sehen. Irgendwie fand ich das sehr ekelhaft, ja.
Ja, und nicht über den Magen wahrscheinlich auch.
Ich glaube, er sagt sogar Good Taste, als er das tut, glaube ich, genau.
Lara, welche Antwort hast du vorbereitet?
Ich habe Eraserhead von David Lynch, die ganz finale Szene auch, also nicht so weit weg von dir. Mhm. Und zwar, wenn er sein eigenes Kind dann umbringt. Also es ist ja relativ schwer, bei David Lynch konkrete Sachen zu sagen, vor allem bei dem Film, weil der doch sehr abstrakt ist. Aber das ist eine der Szenen, die man auch sehr explizit sieht. Und was ich an der Szene so besonders eklig finde, ist nicht nur, dass es sehr lange drauf stehen bleibt, sondern auch, dass es in diese Atmosphäre, die Lynch da erzeugt hat, so krass reinpasst. Also der Film ist in Schwarz-Weiß, er ist sehr, sehr alt und grobkörnig und sonst ist der Film sehr, sehr dunkel viel und man sieht nicht so viel, aber da wird halt sehr genau hingeleuchtet, sehr genau geschossen mit der Kamera und es bleibt sehr lange und du siehst auch immer im Gegenschuss, wie die Hauptfigur das erlebt und das überträgt sich für mich eins zu eins eben auf mich als Zuschauerin, weil das eben nicht dieser Standard-Gore-Effekt ist, wenn jemand irgendwie abgestochen wird, sondern also es ist ja so, es ist ja so ein kleines Mutantenbaby, um das für die Leute, die es vielleicht nicht mehr so parat haben oder noch nicht sehen, ein kleines Mutantenbaby und er nimmt dann eine Schere Schneidet dann erst so eine Art Wickel auf, in dem es drin liegt, und unter dem Wickel ist das Kind aber schon offen, also man sieht schon die Innereien, und dann nimmt er die Schere und schneidet auch noch das Herz mit der Schere auf. Und erst blutet es und dann kommt aber eine ganz komische, styroporartig grüne, oder ich denke, dass sie grün ist, ja, ist ja schwarz-weiß, aber so eine für mich war es sofort grün.
Es ist witzig, dass man sich das so merkt.
Ne? Ja, genau. So eine styroporartige Masse kommt dann rausgequollen und es hört einfach nicht auf, die Szene geht minutenlang, und diese Soundeffekte, diese Atmospheric Swishing Sounds, die Lynch immer benutzt, die kommen da auch wieder rein, und das macht das Ganze so unangenehm und auch anders, als wenn ich jetzt irgendeinen Torture-Porn oder so gucke, das ja auch sehr brutal und slasherig sein kann, aber hier ist es halt diese Stimmung, die das Ganze auch erzeugt. Das ist sehr, sehr, sehr unangenehm. Und deswegen ist das für mich somit die ekelhafteste Szene, die ich immer wieder, wenn ich den Film sehe, denke, habe ich Schiss am Ende vor diesem Finale.
Sehr schön. Also ich muss auf jeden Fall sagen, dass ich mir bei allen, glaube ich, gerade ein leichter Ekelfaktor und gewisse Gänsehaut
holst du alle drei nach,
vorkam. Also ein guter Einstieg finde ich schon mal, in diese Sendung so seicht einzutauchen. Und damit gebe ich in die Diskussion ab.
Naja, also bei mir, ich würde sagen, dass meine Szene eigentlich am treffendsten zu der Frage passt, ist, weil die am nächsten tatsächlich an der Realität dran ist. Natürlich muss ein Horrorfilm, der muss nicht zwangsläufig realistisch sein, um gut zu sein oder um atmosphärisch zu sein oder ähnliches. Aber um bei mir wirklich einen Ekelfaktor zu erzeugen, muss ich mich irgendwie da auch ein bisschen reinversetzen können. Und da finde ich zum Beispiel Eraserhead, das ist ein super Beispiel, super Film, aber das ist dann für mich doch sehr grotesk, sehr skurril. Und was bei Bad Taste der Fall ist, klar, das ist auch subjektiv, ich musste bei der Szene lachen, ich meine, das ist halt auch im Endeffekt eine Horrorkomödie, genauso wie Braindead halt auch. Ja. Ich fand persönlich, das ist ja eine subjektive Erfahrung, wie gesagt, bei Martyrs fand ich einfach diese Realitätsnähe so krass. Man kann sich das vorstellen, man kann sich es aber auch wegen der Inszenierung, kann man sich halt gut reinversetzen. Ich kann mir die Kaltblütigkeit der Ausführenden gut vorstellen, weil die so unbeteiligt sind im Grunde genommen, die tun das, aber sie zeigen keine emotionale Regung. Und mir geht es vor allem aber auch um Annas Verhalten. Das ist eigentlich, glaube ich, so mit der Hauptgrund, warum ich es so ekelhaft finde. So, weil die schaut mich an, man müsste eigentlich erwarten, dass die aufspringt, dass die irgendwas tut, dass die weint, dass sie irgendwas macht. Aber sie starrt einfach in die Kamera mit abgezogener Haut. Und dann stelle ich mir das vor, wenn mir das passieren würde, und dann ist bei mir vorbei.
Ja, ich würde auch sagen, also sehr, sehr gute Wahlen von beiden Seiten. bei Märtyrers, ich fand auch, das ist ein sehr unangenehmer Film natürlich, wobei ich da auch gerade diese Wendung, also ich find eher, dass die Szene schockierend ist als vielleicht eklig, aber das ist vielleicht auch Ansichtssache. Ich fand es aber da gerade in dem Moment sehr schön, dass sie das so würdevoll, also dass dann wirklich so eine Art Würde in dieser grotesken Szene reinkommt. Also dass sie dann so ruhig ist und sie flüstert ja dann noch was ins Ohr. Und das wäre jetzt zumindest mein Gegenargument, dass es vielleicht in der Szene ja gar nicht um diesen Ekelfaktor geht, sondern eher um diese Überwindung, dieses, was ja im Film auch geht, dieses Märtyrerhafte, so von diesem ganzen Schlechten, was einem passiert, dass man da drüber steht, dass vielleicht nicht die Intention der Szene war, dass es eine ekelhafte Szene ist. Bei Eraserhead wüsste ich jetzt auch nicht, was ich dazu sagen kann. Das ist tatsächlich eine ekelhafte Szene. Ich könnte dann höchstens argumentieren, wobei das mit dem Horrorgenre, das Eraserhead, ob das da reinfällt oder nicht, wobei das...
Ja, das stimmt.
Ja, das ist, ich habe auch lange überlegt, ob ich das nehme, weil Lynch ja nicht, ist ja mehr Mystery meistens als Horror, aber das fand ich schon, der Film ist für mich schon der sehr horrorartig, weil einfach das ganze Szenario, der ganze Film hat für mich so eine richtig gruselige Atmosphäre die ganze Zeit. Und ja, klar, abstrakt und weit weg von der Realität, aber genau das ist das, was mich halt gruselt. Also deswegen genau Gegenteil von dir. Je realistischer ein Film für mich irgendwas darstellt, desto weniger gruselig und eklig finde ich ihn.
Okay, weil du okay.
Ja, ja,
also gruseln und eklig schon, muss man schon
unterscheiden. Ja, klar, muss man unterscheiden, ja, ne? Ist aber bei mir beides so. Also je näher das dran ist, gerade beim Ekelfaktor, ist für mich irgendwie... zieht überhaupt nicht mehr. Also da würde ich dann auch eher in die Richtung gehen und sagen, ja, es ist eher ihre Reaktion, die da was bei mir auslöst. Ja. Aber das ist bei mir auch nicht Ekel, sondern das ist bei mir eher so ein Nachdenken, so ein Nachgrübeln über ihr Verhalten. Warum macht sie das so? Was geht in ihrem Kopf gerade vor? weniger eklig. Also ich glaube, die Szene hätte zum Beispiel genauso gut funktioniert, wenn man ihr jetzt nicht die Haut abgezogen hätte, sondern was anderes Fieses mit ihr gemacht hätte.
Absolut, aber ich würde das jetzt beides auch nicht trennen. Ne? Also ich meine, es ist jetzt nicht so, dass ich das Dahinterliegende, was ihr gerade so schön beschrieben habt, bei Matthäus nicht angenommen hätte oder nicht verstanden hätte.
Nee, klar.
Aber was ich meine, ich würde das jetzt, das widerspricht sicher nicht. Das kann mich zum Denken anregen, da kann wirklich eine super zweite Ebene dahinter sein. Ich kann es aber trotzdem auch eklig finden. Und ich stimme dir absolut zu, die Szene hätte ohne abgezogene Haut im Filmkontext genauso funktioniert, dann aber ohne den Ekelfaktor für mich.
Ja, okay. Genau. Na, aber für mich fehlt halt auch mit dieser Szene der Ekelfaktor, weil das ist bei Horror ist ja und Ekel sowieso sehr subjektiv. Deswegen ist das immer sehr schwierig zu sagen, was den einen ekelt den anderen gar nicht. Also zum Beispiel hier bei deiner Wahl mit Bad Taste. Ich habe auch gelacht. Ich habe die ganze Zeit nur gelacht bei dem Film. Ich fand den kein bisschen eklig, weil halt auch die Props, die Kostüme, das ist ja alles so überdimensioniert, Comic, überstilisiert, so cartoonig. Da habe ich mich weder gegruselt noch geekelt davor. Mhm. Aber ich meine, das ist halt das, ne? Körperflüssigkeiten erregen unterschiedliche Reaktionen bei Menschen, ne?
Also, was ich halt aber auch als Argument wichtig finde, für mich persönlich, ist halt tatsächlich auch, wie das effektmäßig halt auch rüberkommt, ne? Also ich meine, es gibt so bestimmte Special Effects in bestimmten Filmen, da kann man sagen, die sind zeitlos. Ich finde gerade bei so Horror- und Ekelfaktor muss es für mich aber auch schon so, also ich finde, es profitiert davon, wenn es einfach gut dargestellt ist. So. Und gut ist natürlich auch sehr subjektiv. Jetzt, ich sag mal, jemand, der jetzt kein Filmkenner ist, würde Eraserhead wahrscheinlich sehen und es nicht eklig finden, weil das einfach nach überhaupt nicht zeitgemäß aussieht. Selbst nach damaliger Zeit. Es ist ja sehr, ich würde sagen, es ist ästhetisch sehr cool gemacht und so. Ich liebe den Film auch, aber halt eben, weißt du, was ich meine? Ja. Und bei Bad Taste ist es ja halt so ähnlich. Ne? Das ist halt im Grunde genommen heute, den kann man auf Trash-Film-Abenden genauso gucken wie auf Horrorfilm-Freund-Abenden. So. Ich finde, bei Matthäus ist es alles halt wirklich sehr, sehr top-notch gemacht. Mhm. Also, man könnte jetzt argumentieren, es sieht vielleicht ein bisschen zu clean aus dafür, dass es so ein Horrorfilm ist. Ja, das wollte ich schon mal vorwegnehmen. Ja, so. Aber ich finde, das trägt für mich eben clean, wenn man es im Sinne von klinisch auch nimmt, auch das verstärkt bei mir den Ekelfaktor, weil mich das eher an so ein Krankenhaus erinnert, wo eben keine, da ist nicht irgendwie Filmmusik oder irgendwie großartig Dramatik, da machen einfach Leute ihre Arbeit und jemand liegt rum und leidet so. Mhm. Und das ist für mich halt noch ein verstärkender Ekelfaktor.
Okay, aber musstet ihr euch übergeben?
Nein,
ich musste mich noch nie bei einem Film übergeben.
Deine Reaktion auf deinen Vorschlag ist natürlich schon die heftigste.
Also ja, das
mir ist auch bei Horrorfilmen so gut wie nie richtig schlecht geworden. Eher so dann, dass dieses flaue Gefühl, dass es so unangenehm ist. Ne? Und das kann bei ekligen Szenen genauso wie bei bedrückenden und gruseligen Szenen vorkommen. Also, aber so richtig, dass ich mich übergeben musste, ohne dass andere Substanzen im Spiel waren, hatte ich nicht.
Muss mich höchstens bei romantischen Filmen übergeben.
Das ist jetzt ein anderes Thema. Frage
stellen, bist du Robert?
Naja, für manche sind ja auch romantische Filme Horror.
Richtig.
Vielleicht kommen wir jetzt zu einer solchen oder ähnlichen Frage später noch. Aber ich würde die Frage schon mal abklingeln. Sehr, sehr, sehr interessant. Ihr seid ja aber, also das, dafür, dass es eine Horrorfolge ist, ging es aber sehr nett zu. Das kann man schon mal sagen.
Das sind ja auch alles tolle Filme und gute Argumente hier.
Also Horror unter den Kandidaten gibt es bis jetzt noch nicht. Aber dafür gab es ja drei sehr interessante und von allen abgenickten Antworten, die von mir auch alle mit einem gewissen Ekel wahrgenommen wurden. Dabei hatte Robert mit Matthäus, also du hattest dieses, dass die Haut abgezogen wird.
Bei lebendigem Leibe.
Genau, und konntest sozusagen, hast dargestellt, dass das Schlimme sozusagen daran nicht mal der Akt selbst ist, sondern die Reaktion der Person, die gefoltert wird. Und dieses, dann kam Kevin. Kevin, ein sehr gutes Argument, aber ein schlecht zu belegendes Argument. Also hättest du ein Foto mitgebracht oder so. Ja, also ich meine, ganz ehrlich, habe mich gewundert, dass die anderen beiden nicht gesagt haben, ja, das habe ich natürlich bei meinem Film, also da habe ich natürlich auch Fontänen gekotzt oder so. Ja, also,
nein, weil wir sind einfach so hart.
Ihr seid zu geil. aber so, ich fand das an sich ganz stark, weil natürlich, was spricht mehr für einen Ekelfaktor, als sich zu übergeben? So gut. Aber leider fehlte mir darüber da ein bisschen noch mehr dazu. Und als dann auch noch Lager und Robert eher ihr Gelächter ins Spiel brachten, wurde deine Kotze etwas abgeglichen, sagen wir mal so. Das ist eine sehr gute Diskussionsrunde, gefällt mir jetzt schon. Und dann kam Lager mit Eraserhead, auch wieder eine wahnsinnig krasse Szene. Und da hat man auf jeden Fall gemerkt, dass sie sich Lara und Robert sozusagen auf sehr unterschiedliche Arten und Weisen die Filme wahrnehmen. Robert hatte diesen Punkt, je abstrakter etwas ist, umso weniger spricht es ihn an. Bei Lara war es genau andersrum. Das konnte man also nicht wirklich gegeneinander abwiegen. Es war wirklich schwer. Ich muss, glaube ich, dann auf... Also, ich glaube, ich muss auf Martyrs gehen. Und das liegt daran, dass einerseits ein bisschen die Kritik geäußert wurde, dass Eraserhead nicht ein kompletter Horrorfilm ist. Das fand ich jetzt aber nicht super stark. Hinzu kam aber für mich, das hatte Robert am Ende relativ stark rausgespielt, das ist sozusagen der technische Aspekt einer Szene. Und dass das bei Bad Taste und Eraserhead vielleicht heute nicht mehr so stark funktionieren würde. Das ist... Es ist dann für mich das ausschlaggebende Argument, aber ich muss auf jeden Fall sagen, ihr habt alle drei sehr eklige Szenen.
Yeah. I dare you to watch it. Also es ist auf YouTube, kann man sich's anschauen und ich wette mit euch, ihr findet es auch heute noch eklig. Ja.
Ich habe den sogar auf DVD.
Ich glaube keiner. Es geht darum, welche die ekligste Szene ist. Auf jeden Fall geht damit die Runde an Robert. Und wir machen direkt weiter. Denn es war ja ein Filmjahr oder ist immer noch ein Filmjahr, in dem irgendwie sehr interessante Filme sehr gute Zahlen hatten. Das war wirklich, ne, wir haben, glaube ich, vorhin schon vor der Sendung drüber gesprochen, Blade Runner 2049 hatte gar nicht so ein starkes Einspielergebnis. Welcher Film hingegen wohl sehr gut ankam beim Publikum, war das Remake von It, das ja am 28. September gestartet ist. Und um diesen Film sozusagen aufzugreifen, lautet die nächste Frage, welches ist das beste Horrorfilm-Remake? Und Kevin darf anfangen.
Ich habe mich für The Thing entschieden von John Carpenter, was ein Remake war von The Thing from Another World von 1951. Ja, ich meine, ich weiß nicht was, also ich glaube, The Thing zählt ja auch generell, also nicht nur als eins der besten Horror-Remakes, sondern auch als eins der besten Horrorfilme überhaupt. Und ich fand es aber insofern auch spannend, wie sozusagen das geupdatet wurde im Sinne von dem zeitgeschichtlichen Kontext und auch von technischen natürlich. Also in beiden Filmen, also es basiert beides auf einem Buch von John Campbell, auch von 1938 und ich werde es jetzt versuchen, nicht zu lang zu halten. Im Prinzip, was so einer der größten Unterschiede ist, es geht halt um auch ein Alien, das infiltriert in der Antarktis. Und in dem Originalfilm ist es aber kein Shapeshifting Alien, das wurde sozusagen im Original, im Remake übernommen. Was technisch natürlich auch sehr gut umgesetzt wurde, dass dann eine gewisse andere Art von Paranoia entsteht. Also es kommt dieses Alien, das kann die Form von allen annehmen, von Hunden, von Menschen und so weiter. Und man weiß halt nie, wer jetzt dieses Ding ist sozusagen. Und 1982, also es ist ich glaube, die Effekte sind von Rick Baker auch. Und es ist einfach die Hochblüte von Special Effects gewesen. Also es kann jeder, glaube ich, ganz klar sagen, es ist einfach wunderschöne Effekte und super ekelhaft auch gemacht. Also es ist ein sehr schönes Update in der Hinsicht. Andererseits ist es natürlich zeitgeschichtlich ganz spannend, während der erste Teil noch zum Beispiel Militär mit involviert hatte, was dann auch einen großen Bezug dann zu den Sowjets hat oder zum Kommunismus, ist der zweite davon abgeschonden und ist eher in dieser Post-Vietnam-Ära entstanden, wo auch AIDS zum ersten Mal aufkam und dann auch diese Art von Paranoia, also hat man diese Krankheit, hat man sie nicht. Das hat sich dann ganz gut wiedergespiegelt, gerade unter diesen ganzen Männern, die unter sich sind, dass so abgecheckt wird. Ja, und das, ich finde, es ist einfach ein super Remake, das in jeder Form eigentlich viel besser ist als das Original und so gut, dass die meisten Leute auch gar nicht wissen, dass es ein Remake eigentlich ist.
Ich war auch gerade ein bisschen schockiert, weil ich dachte, du meinst das zweite Remake gerade. Nee.
Also das Prequel.
Genau. Nee, das lasse ich schön raus. Das war ein
Prequel, aber ein schlimmer Film, glaube ich.
Würde ich schon sagen. Wenn das schön rauslässt, Lara, was hast du vorbereitet?
Mein Film heißt Let the Right One In. Ich glaube, der Originaltitel bei uns heißt So finster die Nacht.
Ja.
Und ich glaube, im Englischen heißt dann das Remake nur Let Me In. Und das Schwedische kann ich leider nicht genau aussprechen. Ich glaube, es heißt Let der Rotta kommer in. Aber so gut ist mein Schwedisch nicht. Kurz so, worum es geht. Es geht um einen kleinen Jungen, der ein junges Mädchen kennenlernt, in seinem Alter ungefähr. Und es stellt sich dann im Laufe des Films, also sie bandeln miteinander an, schließen erst Freundschaft und dann geht das noch ein bisschen tiefer als nur Freundschaft und es stellt sich raus, dass das Mädchen aber schon ein uraltes Vampirmädchen ist, das schon tausende von Jahren lebt und ihr letzter Freund, Lover, jetzt quasi die Vaterfigur übernommen hat und sie immer mit Blut versorgt, weil sie natürlich versuchen möchte, so wenig wie möglich aufzufallen und deswegen auch eigentlich keine Menschen anfällt, aber das geht nur, solange ihr Vertrauter eben diese Blut Packs bringt. Und als es dann soweit kommt, dass es eben nicht mehr möglich ist, weil irgendjemand ermordet wird und er wird, es, sie muss dann doch wieder in der freien Wildbahn morden und dann baut sich das so auf, dass sie halt auch immer mehr unter Druck gerät und das kleine Dorf, in dem die halt leben, auch immer mehr auf sie aufmerksam wird. Und das ist der kleine Junge macht gleichzeitig noch die typische Entwicklung mit, er ist klein, kleiner als die anderen, bisschen schwächer und wird ist halt Opfer von Bullying. Und sie ist natürlich mit, als Vampir hat sie ziemlich krasse Kräfte, was man ihr natürlich als Mädchen nicht ansieht, und hilft ihm dann auch am Ende ziemlich heftig. Und das Remake hat's geschafft, eines der wenigen Fälle, dass ein amerikanisches Remake eines europäischen Films die Stimmung richtig gut rübergebracht hat, weil die meisten amerikanischen Remakes von internationalen Originalen, da geht einfach das ganze Atmosphärische verloren oder das Besondere. Und bei dem Film ist es ja diese schwedische Kälte, diese nordische Kälte, dieses kleine Dorf, dieses sehr in sich geschlossene, und das bringt das amerikanische Remake echt gut rüber. Das hätte ich nicht gedacht. Ich war vorher sehr skeptisch, bevor ich den Film gesehen habe, und war dann sehr positiv überrascht, dass sie das wirklich gut hingekriegt haben und nicht dieses typisch amerikanische klinische gemacht haben.
Robert.
Also mein Film ist bestimmt nicht der beste Film in der Runde, aber ich finde schon, dass es das beste Remake ist. Ich habe mich für Dawn of the Dead von 2004 von Zack Snyder entschieden. Das Original kommt von 78, glaube ich, und ist von Romero, einer der bekanntesten Zombie-Filme, würde ich schon sagen. Und der Pitch wird bei mir auch nicht super lang. Ich meine, es ist ein Zombie-Film. Ne? Wir haben halt eine Gruppe von Leuten, die Zombie-Apokalypse sehen oder mitbekommen oder erleben und versuchen zu überleben in dieser Apokalypse. Ich glaube, mehr muss man dazu auch gar nicht sagen. Also Dawn of the Dead unterscheidet sich von Romeros Film alleine schon durch die Länge. Ich glaube, der war damals 2,5 Stunden oder so. Vergleichsweise ruhiger Film, was natürlich auch dem Zeitgeist damals geschuldet ist, und spielte größtenteils in so einem Kaufhaus. In Deutschland kennt man den Film auch unter dem Titel Zombies im Kaufhaus, habe ich zumindest schon oft gehört. Unglaublich, ne? Genau, das geht bei Zack Snyders Remake ein bisschen davon weg. Das Kaufhaus kommt natürlich vor, aber man sieht viel mehr andere Szenen. Und das ist vor allem, was der große Unterschied ist, der ist wesentlich schneller, blutiger und kurzweiliger inszeniert als der alte. Es fehlt zwar diese Sozialkritik, die bei dem alten halt auch drin war, aber das fand ich eigentlich ganz gut, weil er versucht es gar nicht erst zu kopieren. Er versucht einfach ein sehr harter, schneller Horrorfilm zu sein. Das ist jetzt vielleicht für heute nichts Besonderes. Ich finde, für 2004, wo Remakes von alten Klassikern noch nicht so an der Tagesordnung waren, fand ich das durchaus erfrischend. Und man muss auch sagen, dass Zack Snyder, finde ich, solange er keine Drehbücher schreibt, sondern einfach nur inszeniert, macht er das auch verdammt gut. Sieht man das bei sowas wie Watchmen, ne? Und ich finde, dass er bei Dawn of the Dead einfach einen sehr, sehr kurzweiligen Horrorfilm gemacht hat, der auch sehr gut neben dem Original bestehen kann, gerade weil er anders ist. Aber er ist halt auch nicht komplett anders. Und ich finde, deswegen ist es für mich auch ein gutes Remake.
Dann bitteschön.
Also, dann steige ich da direkt mal drauf ein. Ich finde, ein Zombie-Film als das beste Remake finde ich schon schwierig, weil Zombie-Filme gab es auch zu dem Zeitpunkt schon eine ganze Menge. Und ich finde das einfach, warum diesen Film dann zu remaken, hat sich für mich nicht erschlossen. Ich verstehe schon, warum er es gemacht hat, weil er nämlich selbst Fanboy ist von Romero.
Ja.
Und weil er einfach in der Position ist, das zu machen. Aber für mich ist es halt auch nur ein High-Budget-Fanfilm. Weil mir fehlt halt dieses eigene. Also du hast es schon gesagt, das Original hatte diese krasse sozialkritische Komponente und das fehlt im neuen halt komplett. Wenn Snyder das gemacht hätte und vielleicht nicht er selber, sondern mit einem Drehbuchautor, der es drauf hat, eine aktuelle, weil ich meine, zu dem Zeitpunkt, als der Film rauskam, war politisch auch einiges im Argen. Nicht so schlimm vielleicht wie heute.
Ja, sicherlich nicht. Ne?
Aber auch damals hatten wir schon nicht so coole Präsidenten bei denen, und auch damals hatten wir, also auch Themen wie Rassismus, soziale Ungerechtigkeiten, hätte man alles irgendwie auch durch diesen Film wursteln können, und für mich hat er halt überhaupt keine Kritik, sondern ist, wie du gesagt hast, reines Entertainment, und da gibt's halt auch 10 andere. Deswegen finde ich, warum ist der Film dann was Besonderes? Also, wenn man schon Romero und so einen wichtigen, also den Zombie-Film, also der hat ja wirklich das Genre erfunden, Remake, dann finde ich, muss da auch irgendwas Besonderes rein.
Finde ich ein bisschen schwierig, aber
genau, ich würde auch dir da recht geben bei Dawn of the Dead, also im Sinne, dass es also ich mag den auch sehr gerne, das Remake, aber ich finde auch, dass da gerade was im ersten sehr stark ist, eben dieses Konsumverhalten und die Kritik und auch 78, also natürlich das Politische zu dem Zeitpunkt, das geht natürlich ein bisschen verloren. zu Let Me In würde ich nur sagen, oder was, es gilt eigentlich für beide Filme, dass sagen wir so, bei Let Me In ist der dein Punkt auch, dass es ein überraschend gutes Remake ist, aber nicht, ich finde nicht in beiden Fällen nicht besser als das Original. Und in dem Fall ist es ja auch nur ein Remake, der vier Jahre oder was danach, nach dem Original entstanden ist. Mhm. Nur aufgrund dessen, dass natürlich Amerikaner scheinbar keine europäischen Filme schauen. Und dafür ist er sehr gut geworden, aber ich würde mir, wenn ich die Wahl hätte, würde ich mir in beiden Fällen natürlich lieber das Original anschauen, weil das Original meiner Meinung nach besser ist.
Also ich finde, bei Let Me In muss ich auch sagen, du hast es immer so mehrmals betont, dass du überrascht warst, dass der halt nicht so schlimm ist, wie du befürchtet hast, aber ist jetzt auch nicht geil. Es ist immer noch gut, es ist immer noch gut, aber es mit nicht geil meine ich, es ist halt nicht besser. Das ist das, was Kevin auch gerade gesagt hat. Ja. Das habe ich nämlich auch so empfunden. Ich war auch überrascht, wie gut dieser Film halt sich hält als amerikanisches Remake, gerade nach so einer kurzen Zeit. Das ist für mich wirklich, also habe ich echt Achtung vor. Aber gleichzeitig denke ich mir, warum gibt es diesen Film eigentlich? Ne? Weil er ist nicht besser und er ist auch so kurze Zeit später rausgekommen. Das heißt, der profitiert ja nicht wirklich von irgendwas.
Naja, er öffnet halt den Film einer viel größeren Zuschauerschaft, ne? Weil allein die Distributionskanäle, die ein Hollywood-Film hat, das schafft so ein kleiner schwedischer Film nicht. Und selbst wenn die Leute dann den Film sehen, kommen sie ja vielleicht auf das Original und gucken dann das Original, um dem wiederum mehr Kredit zu zollen. Also ich finde, der hat halt eine, wie soll ich sagen, auf der Audience-Ebene halt eine Wirkung. Und ich finde, das hat zum Beispiel Dawn of the Dead nicht, weil den kennt jeder, der Zombies irgendwie mal gehört hat, hat schon mal was von Dawn of the Dead gehört. Aber nicht jeder, der von Vampire oder sowas gehört hat oder von schwedischen Filmen, hat noch nicht von Let Me In gehört. Also die Wirkung nach außen ist halt eine andere. Deswegen, das macht die Filme für mich ein bisschen unterschiedlich. Aber ich verstehe natürlich die Kritik, dass ihr sagt, inhaltlich passiert nicht viel mehr anderes. Das ist richtig.
Und mir geht es auch ein bisschen dann zu weit weg vom Film, dieses Argument. Also das Argument ist natürlich richtig und absolut stichhaltig. Aber ich würde das jetzt trennen von dem Film, den ich sehe, was für eine Außenwirkung der hat.
Okay.
Also das ist sicherlich auch Ansichtssache.
Genau, das würde ich halt nie tun.
Auf jeden Fall. Okay, das ist tatsächlich eine Ansichtssache. Genau. Ansonsten, wir haben jetzt noch gar nicht über das Ding oder den Film geredet. So. Also ich würde auch sagen, ganz subjektiv und auch objektiv, das ist der beste Film in dieser Runde für mich jetzt, den du jetzt hier genannt hast. Das würde ich schon sagen. Jetzt ist halt nur die Frage mit dem Remake. Wir haben ja gerade schon eben drüber geredet. So, du hast selber gesagt, Kevin, so bei euch, eure Filme sind sowieso schon so gut, die brauchen eigentlich gar kein Remake oder ist es schwer, das besser zu machen, so. Und ich finde, The Thing ist quasi ein relativ leichtes Beispiel, weil der alte jetzt auch nicht der Überhammer im Horrorgenre ist, finde ich, auch schon nach damaligen Maßstäben nicht so. Und ich finde auch, dass The Thing, das Remake ist, was, glaube ich, am meisten vom Original abweicht, würde ich sagen. Und deswegen finde ich das mit dem Remake auch immer ein bisschen schwierig, so, ne? Also ich finde, das muss halt nah genug am Original sein, dass ich sehe, wo das eigentlich herkommt. Aber gleichzeitig muss es auch genug Frisches bieten, dass es halt nicht ein Abziehbild ist, so, ne? Und ich finde halt diese Gratwanderung halt ziemlich schwierig. Ich finde bei Dawn of the Dead deswegen diese lockere Herangehensweise ganz gut, weil dieser sozialkritische Faktor, den würde ich beim Alten auch nicht überbewerten. Es ist letztendlich immer noch ein relativ krasser Zombie-Film, der diese Komponente drin hat. Die würde ich jetzt aber, wie gesagt, nicht als Hauptmerkmal des Films herausstellen. Die haben Leute auch, da haben sehr viele auch was reininterpretiert, würde ich sagen. Und ich finde, der neue Dawn of the Dead, der entspricht halt genauso gut dem Zeitgeist wie der damalige. Das ist nämlich genau diese schnelle, oberflächliche Unterhaltungsschiene. Ich weiß nicht, ob Zack Snyder das damit Absicht gemacht hat, aber ich finde, das passt genau in diese Zeit 2004 rein, wo dann die Filme dann doch ein bisschen schneller wurden, mehr auf Unterhaltung getrimmt. Er ist auch kürzer und für mich hatte ich deswegen so kurzweilig Spaß. Ich habe nicht so viel drüber nachgedacht wie beim alten Dawn of the Dead, ohne Frage. Aber ich finde, der ist einfach zeitgemäß, auch was diese Effekte betrifft. Wir hatten vorhin ja auch schon das Thema Horroreffekte sind ein wichtiger Faktor bei der Wirkung und ich finde, das macht er halt meisterhaft.
Okay, also ich wollte nur ganz kurz zu Effekten sagen, also das
ist jetzt gut. Das Thing ist eine gute Steilvorlage.
Also, das Thing natürlich von allen Filmen natürlich die zeitlosesten und besten Effekte hat. Und ich wollte aber generell noch sagen, dass ich mir immer überlege, wann macht es Sinn oder was ist spannend, ein Horror-Remake zu machen. Ich finde, das ist dann gerade spannend, wenn die Zeiten sich geändert haben, wenn man die Sachen mit Effekten besser umsetzen kann, die man vorher nicht hätte machen können. Das ist jetzt in dem Fall von Let Me In ja nicht der Fall, natürlich, weil die Effekte anders sind.
Absolut.
Und ich finde auch, dass, also The Thing und Dawn of the Dead jeweils, finde ich, das gleich machen, wie du das beschrieben hast, dass sie dann die alten Elemente aufnehmen, aber das nochmal ein bisschen auf die Neuzeit anpassen. Und ich fand es ja gerade so schön bei The Thing, dass dieser Shapeshifting-Aspekt dazu kam, der halt damals technisch nicht umzusetzen war natürlich. Das hätte dann irgendwie sehr campy ausgesehen. Und in dem Fall ist es eigentlich eine sehr schöne Sache, dass man den Film dadurch erweitern kann. Und der Film lebt ja auch sehr viel mehr von dieser Paranoia, die im ersten dann ein bisschen gefehlt hat. Also auch das Ende ist ein bisschen zwielichtiger. Also das Original hat eigentlich ein Happy End. Das zweite ist so ein bisschen offen gelassen, was ja so diese ewige Theorien dann anwirft, so wie bei Blade Runner, okay, ist jetzt Kurt Russell auch das Ding oder nicht? Man sieht dann die Reflexion in den Augen. Aber ich finde, das ist eigentlich, was ein Remake ausmacht, dass man sagt, okay, ein Film, der vielleicht damals limitiert war mit den Mitteln, den man jetzt umsetzt und nochmal in den in den politischen Kontext setzt, der das wieder widerspiegelt, das, warum der Film jetzt relevant ist.
Er ist halt aber so weit weg, dass man ihn halt gar nicht das Ding hätte nennen müssen, ne? Weil ich finde, dieser Shapeshifting-Faktor ist wirklich so das Ding am Film so. Und es ist genau nicht einfach eine kleine Zutat, die sie gemacht haben, sondern im Grunde schon was komplett Neues, ne?
Ja, auf der anderen Seite, finde ich auch interessant, dass das so geändert wurde. Würde ich aber durchgehen lassen. Mein Problem ist viel eher, dass das Problem für mich ist, dass kein Schwein das Original kennt. Und wenn ich das Original nicht kenne,
ist die Außenwirkung
ist okay. Vor allem ist dann halt auch wir müssen immer unsere Filme mit dem Original messen lassen, weil die kennt halt jeder.
Ja, das stimmt.
Und bei dir kennt den, also ich kenne nicht mal das Original.
Deswegen dachte ich am Anfang, dass du das Prequel meinst.
Ja, genau.
Das Original hat tatsächlich eine sehr große Fanbase auch. Also das eher Prequel, ältere Generation. Nee, nicht das Prequel, das aus den 50ern. Hat einen ganz große Kult-Following auch.
Ja, also ich bin mir da nicht so sicher, ob das dann so diesen selben Effekt hat oder dieselben Kritik sich stellen muss. Weil wenn ich Leute frage, wie findest du The Thing, das Original, dann reden die immer von dem Film und nicht von dem 50er Jahre.
Ich glaube, bei der Frage, was ist das beste Remake, das impliziert für mich eigentlich schon, dass das Original dann aber auch schon irgendwie einen gewissen Stellenwert
hat.
So, das meinst du wahrscheinlich damit. Aber muss nicht so sein, das ist Ansichtssache.
Muss nicht so sein, genau. Ich würde hier mal schon mal abklingeln, denn für mich ist die Runde relativ klar. Kevin hat die einfach sehr stark abgeliefert. Können wir, glaube ich, alles mal so alle unterzeichnen. Aber ich fand es gerade bei Lara vor allem sehr witzig, dieses, ja, aber da ist ja dieses Original, das kennt ja auch keiner. Aber hast du nicht vorhin irgendwann auch gesagt, naja, aber da muss es ja auch irgendwie so eine Verbesserung geben. Das, was du Robert vorgeworfen hast, hast du jetzt gerade irgendwie bei Kevin versucht umzudrehen.
Ich hatte jetzt aber echt Probleme, dieses Dawn of the Dead Remake hier zu verteidigen, vor allem gegen
The Thing. Ja, das Ding ist, wollte ja auch schon The Thing mal nehmen, aber nicht für diese Frage, für eine andere Frage. Deswegen, ich liebe diesen Film. Ich kann da nicht gegen
argumentieren. Und vor allem, der ist auch wirklich heute noch eklig bei den Ekel-Szenen.
Oh ja, also die Practical Effects sind so richtig krass.
Hammer, ja, also das war eine relativ klare Runde und der Punkt geht an Kevin. So, wir kommen zur nächsten Frage. Moment, ich suche meine Fragenzettel. Ja, denn, wenn man sich über Horrorfilm unterhält, dann, wir sind in einem Genre und jedes Genre hat ja auch immer so seine besonderen Spielarten. Und besondere Spielarten können auch, wenn man sie negativer darstellen möchte, zu Klischees werden. Und deshalb lautet meine Frage: Welches ist das abgenutzteste Horrorfilm-Klischee aller Zeiten? Und Lara, du darfst anfangen.
Ich habe da eine sehr offensichtliche Wahl getroffen. Und zwar ist es, der Schwarze stirbt immer zuerst. Das ist halt wirklich super abgedroschen. Das ist auch noch echt lange benutzt worden. Mittlerweile ist es ein bisschen weniger geworden. Aber das zeigt ja auch, wie abgedroschen es ist. Aber es wird immer noch benutzt. Also es gibt immer noch genügend Filme, wo der, vielleicht nicht als allererstes, aber dann zumindest überleben die Leute, die Person of Color sind, in Horrorfilmen selten bis zum Ende. Was wahrscheinlich auch daran liegt, dass das sind meistens weiße Leute, die das Drehbuch schreiben, weiße Leute, die das inszenieren. Deswegen war ja auch zum Beispiel Get Out so ein bisschen was ganz anderes mal und Erfrischendes. Und ich finde halt, also die Filme, die das immer noch machen, die haben bei mir immer schon einen sehr, sehr schweren Stand.
Sehr gut. Robert, was hast du vorbereitet?
Bei mir ist das Argument, der totgeglaubte Antagonist kommt noch einmal wieder. Und noch einmal meine ich jetzt nicht einfach mitten im Film, sondern schon in so einer Szene, wo man denkt, okay, die Protagonisten sind jetzt in Sicherheit. Oder besser noch, er wurde schon wirklich sichtbar erschossen oder zerstückelt oder sonst was. Schwupps, 5 Minuten später muss er dann nochmal schockieren, am besten noch nach dem Abspann oder so. Und das ist wirklich so ein Problem, finde ich, weil das früher ganz cool war, wo das noch neu war. Zum Beispiel, mir fällt jetzt gerade Nightmare on Elm Street zum Beispiel ein, wo man wirklich denkt, okay, die sind jetzt aus dieser Traumwelt weg und das ist irgendwie alles happy und dann, ich glaube, dann bricht Freddy Krüger nochmal durch so eine Tür durch und zieht die Protagonistin rein. Das fand ich als Kind halt mega krass, dachte ich mir, wow, der kommt ja nochmal wieder so. Ne? Oder bei Halloween fand ich es dann noch relativ clever gemacht, weil dann tötet er zwar keinen, man sieht aber Michael Myers ist weg, offensichtlich hat er das alles überlebt und da fängt man sich das erste Mal an zu fragen, ist das überhaupt ein richtiger Mensch? Im ersten Film war das ja noch nicht so ganz klar. Ne? Und Scream hat das ja schon bereits, finde ich, 96 ganz gut parodiert, als die beiden dann tot da liegen. Das sind ja keine übernatürlichen Wesen, wo der eine eigentlich tot sein müsste und nochmal aufspringt und erschossen wird, so 96. Und ich finde, heute kommt es absolut langweilig und vorhersehbar rüber. Und mir geht es jetzt nicht darum, dass es schlecht ist. Es kann gut inszeniert sein, es kann schlecht inszeniert sein. Mein Problem ist, dass es mich einfach überhaupt nicht mehr überrascht. So. Ich rechne schon damit. Ich gucke heute nicht mehr so viele Horrorfilme wie früher, aber mir ist es zum Beispiel Alien Covenant sehr gut aufgefallen. Hm. So, ich mir dachte, und zwar auf zwei Ebenen. Einmal mit David, mit dem Androiden, wo genauso gut auch der gute Android hätte überleben können.
Und das sind noch die Alien Covenant Spoiler, die wir sogar noch
und das andere ist halt das Alien. Das muss natürlich nochmal aufs Schiff raufkommen. So, ne? Ich würde es heutzutage, glaube ich, als überraschend und erfrischend empfinden, wenn so eine Kreatur oder der Antagonist einfach mal wirklich auch tot ist, wenn es so aussieht. Oder die Protagonisten einfach rechtzeitig fliehen können. Das würde mich heutzutage wirklich überraschen. Und wie gesagt, nochmal, die Frage ist ja nicht, was ist das schlechteste Klischee, sondern das abgenutzteste. Mhm. Genau.
Kevin.
Mein Klischee ist, es war die Katze. Also das Klischee, das sozusagen öfter wiederkommt, dass ein Protagonist, also oft eine Protagonistin, ein Geräusch hört, irgendwo reinläuft, es wird spannend und dann springt die Katze irgendwo raus oder wird meistens. Und dann dreht sie sich um und dann ist aber der wirkliche Scare-Schock-Effekt. Und was dann vor allem sehr witzig ist, ist, dass die Katzen oft, es wirkt so, als ob die wirklich ins Bild reingeworfen werden von außen, natürlich, indem sie so erschrocken werden. Und ja, das habe ich jetzt eigentlich als Abgedroschenes genommen, weil es kommt tatsächlich in allen großen Franchises vor, Freitag der 13., der Halloween, Nightmare on Elm Street. Und das ist einfach nur so ein, ja, wo man sich einfach nur die Augen dreht und wo dann man einfach nur drauf wartet, dass jetzt gleich der nächste Schockeffekt kommt. Also es nimmt eigentlich die ganze Spannung raus.
Ja, ich glaube, das ist bei uns beiden gar nicht mal so unähnlich, ne? Dass man schon drauf wartet irgendwie.
Ja, bitteschön.
Ja, das ist genau, dann kann ich da anknüpfen, weil das ist eigentlich, glaube ich, ein Problem, das Horror allgemein als Genre hat, dass alles erwartbar geworden ist. Und dementsprechend sind, also klar ist es ein abgedroschenes Ding, aber es hat schon wieder so ein Meta-Ding ist es mittlerweile. Wenn du jetzt, es gibt Filme, die spielen nur mit diesen Erwartungen. Es gibt, ich weiß, ich komme gerade nicht auf den Namen, da gibt es einen Film, der ist relativ neu, da geht es um eine Mutter und ihre Tochter, die sind irgendwie stranden mit ihrem Auto. Und dann gehen sie immer wieder um dieses Auto und die Kamera fährt immer wieder so hin, dass man denkt, okay, jetzt, wenn sie die Auto, ist genau dasselbe, die Kühlerhaube wird zugemacht und plötzlich steht jemand da oder so. Und die inszenieren das genauso mit der Musik und mit der Kamera, sie macht die Kühlerhaube zu, nix. Und der ganze Film funktioniert fast nur so. Und dementsprechend ist es halt eigentlich schon so, dass das dadurch, dass es so überwunden ist, sage ich mal, ist es nicht mehr so ein klar starkes Klischee, sondern eigentlich schon so ein Meta-Ding geworden. Was für mich dann nicht mehr so diese abgedroschene Augenrollsache, sondern eher wie so, ah, nett, die beziehen sich auf dieses Klischee-Ding.
Widerspricht sich aber nicht mit abgenutzt, ne? Also ich meine, das klar, das hat dann eine andere Ebene bekommen und so. Sicherlich wird es auch von dem einen oder anderen Filmemacher geschickter eingesetzt, dass man vielleicht doch mal ein bisschen überrascht ist, aber der Vorgang an sich, zumindest bei meinem Beispiel, ist aber, finde ich, trotzdem extrem abgenutzt. Das bringt es natürlich auch mit sich, ne? Ich meine, das soll halt das Gefühl fördern, das Gefühl der Unsicherheit, dass man so einen übermächtigen Antagonisten hat, der durch nichts kaputt zu kriegen ist. Aber wenn man es natürlich dann bis zum Ende ausreizt, und es gibt ja auch schon diese Filme, wo es so nach dem Abspann sowas halt auch kommt, ne? Noch eine kleine Schockszene oder so, dann weiß man, die wissen gar nicht, wohin mit diesem Effekt, ne? Wenn sie schon nach dem Film platzieren.
Ja. Ich würde sagen, also in deinem Fall ist es aber auch ähnlich natürlich, dass das ja auch sehr oft parodiert wird, gerade von Charakteren in Filmen, die POC sind, die dann natürlich dann so Referenzen darauf machen. Also
Ja, wobei das eher, finde ich, bei Horror-Komödien der Fall ist. Also ich meine, Scream gibt's ja auch Scary Movie und so weiter. Ja, und da ist es ja, aber das sind ja dann eher die Parodien und nicht die richtigen Horrorfilme, die sich darüber lustig machen, sondern, also, weil nichts zerstört ja die Horroratmosphäre mehr, wenn sich eine Person, die eigentlich gerade von Angst zerfressen sein müsste, irgendwie über sich selbst reflektiert und sagt, ich bin der Schwarze, ich sterbe jetzt aber nicht zuerst. Weil das zerstört ja die komplette Bedrohungslage. Deswegen passiert das gar nicht so häufig in den wirklichen Horrorfilmen, sondern eher in den Komödien. dieses er kommt immer noch mal wieder Ding ist halt, das lässt sich glaube ich aber auch nicht abstellen, weil das ja bei den übernatürlichen, du hast es schon mit angedeutet, bei den bei den mythologischeren Kreaturen, die sterben halt auch wirklich nicht wirklich, ne? Die kannst du vertreiben, du kannst fliehen, aber die sterben halt nie. Da ist es halt, deswegen ist es natürlich so ein schwierig, da von Klischee zu reden, weil es eigentlich ein Mechanismus des Horrors ist. Wenn jetzt ein Mechanismus zum Klischee wird, dann müsstest du eigentlich 90% aller Horrorfilme dann links liegen lassen, weil du sie nicht mehr gucken kannst.
Ja, aber es geht mir um so eine Glaubwürdigkeit innerhalb der Filmwelt. Und natürlich ist es mir klar, dass ein Zombie mehr aushält sozusagen als ein normaler Serienkiller im Horrorgenre. So, ne? Aber trotzdem gibt es da natürlich auch Grenzen, genauso wie auch ein Alien zum Beispiel einfach ein körperliches Wesen ist, dass man im Film halt auch töten kann und es auch getötet wird. Ja. Mir geht es jetzt wirklich um den Effekt, den man gezwungenermaßen herbeiruft. Und das kann auch bei einem menschlichen Serienkiller in einem Horrorfilm passieren. So,
ja.
Ne? Das genau, es geht mir einfach um dieses komplette Ausreizen, dieses Effekt. Und ich würde auch widersprechen, nur ganz kurz, weil du meintest, das erwartet man heute, das gehört irgendwie dazu. Das würde ich nicht unbedingt sagen. Also ich würde sagen, dass man heutzutage mit kleinen Andeutungen, was ist heutzutage grundsätzlich, mit kleinen Andeutungen am Ende vielleicht mehr erreichen kann, als einem nochmal den Bösewicht vorzuknallen. Ja. Oder vielleicht einfach den mal wirklich sterben zu lassen. So. Ich glaube, da würden die Leute wirklich warten und dann gucken, wow, das ist ja originell. Der ist ja wirklich tot.
Also. Genau, was ich nur ganz kurz zur Argumentation sagen würde, dass im Sinne von, wenn man jetzt einen Horrorfilm sieht oder sagen wir so den Effekt, den ein Horrorfilm haben sollte, nämlich Angst zu machen, das dann zerstört werden könnte durch eins der Klischees, da würde ich sagen, also in deinem Fall würde das jetzt nicht unbedingt, also jetzt abgesehen davon, dass es natürlich schlecht geschrieben ist, wenn das passiert, würde es aber nicht den Horrorfaktor weniger machen für den Zuschauer. In deinem Fall vielleicht auch nicht, weil es ja dann doch wieder, auch wenn man das erwartet, irgendwie habe ich in dem Fall ist es immer was man vielleicht sich gerne erwartet auf die Art, also weil man dann doch wieder diesen Gruseleffekt hat und in meinem Fall würde ich jetzt behaupten, ist es eher was dieses Horror-Ding wieder nimmt, weil dann sobald diese Katze kommt, dann weiß man sofort, dass es danach kommt und das ist eher kontraproduktiv in dem, was ein Horrorfilm eigentlich erzeugen sollte.
Aber dann sind ja unsere beiden, finde ich, gar nicht so weit voneinander entfernt, so. Also
Sie sind ja auch sehr nah aneinander. Ja,
genau,
dieses Wiederkommen richtig, und dieses
Reinwerfen. Und wie gesagt, ich finde halt diese Wertung dabei halt immer schwierig, so, ne? Dass man sagt, so ja, okay, das macht dann nicht mehr so viel Spaß oder ist nicht so schön. Das geht ja vor allem um das Abgenutzteste. Klar, jetzt müssten wir hier Statistiken haben, welche von diesen drei Elementen tatsächlich am meisten vorkommen.
Das ja, ist natürlich, ja, ja.
Oder vorkamen.
Man kann aber sagen, ein Unterschied ist, dass mein Fall, das passiert eher am Anfang von Filmen, wo noch die Spannung aufgebaut ist. Und dein Beispiel passiert eher am Ende, wo eigentlich schon ehe diese Spannung wieder schon am Ende ist, wo halt der Antagonist besiegt wurde und auch schon, man weiß schon, wer das, was das Böse ist, und dann ist es nicht mehr so relevant für den Film an sich.
Ich finde, bei mir ist es halt am ehesten ein Twist so, ne? Weil es ist, man geht halt wirklich davon aus, man hat jetzt schon die Story, das Ende gesehen, verstanden, alles ist geklärt. Und dann soll es irgendwie noch ein Twist sein, dass man so sagt, nee, okay, da ist doch noch was so. Und ich finde es halt extrem schwierig, wenn man den Twist quasi schon kommen sieht, auch wenn er sympathisch ist oder auf einer Metaebene funktioniert.
Ja. Aber ich denke, dass gerade das eine Frage der Inszenierung ist. Also es gibt auch gute Regisseure und Drehbuchautoren, die dieses er kommt noch mal wieder oder es kommt noch mal wieder auch so hinkriegen, dass man nicht die Augen rollt. Also
ja,
auch
heute bei It Follows zum Beispiel fand ich das ganz cool. Man sieht, da kommt noch jemand auf die zu.
Und ja, genau. Noch, also ja, genau. Also und es da es kommt ganz stark auf die Inszenierung an. Wobei ich bei meinem Beispiel denke, egal wie die Inszenierung ist, es ist einfach scheiße, abgenutzt und aus der Vergangenheit. Das ist halt was man nicht mehr braucht und was auch keinen Effekt mehr hat. Also
aber was es auch kaum noch in dieser Form gibt. Ne? Also muss man auch sagen. Ich finde, da ist wirklich in den letzten Jahren sehr viel passiert, so dass es eben nicht mehr so gemacht wird. Ich glaube, da würden sehr viele Leute Sturm laufen heutzutage, wenn das immer noch
ja,
so klischeehaft.
Okay, wenn man jetzt vielleicht von den großen Hollywood-Produktionen ausgeht, aber in den, also Fantasy-Filmfest-Gebiet auf dem Level, da lebt dieses Klischee aber noch sowas von. Mhm.
Ja, wieder sehr, sehr witzige, aber auch sehr, sehr interessante Beispiele. Es war die Katze, gefällt mir, glaube ich, einfach nur davon, wie du das Phänomen beschreibst.
Irgendwie ich dachte im ersten Moment, die Katze war der Mörder.
Es war die Katze. Ja. So ein bisschen Scooby-Doo-mäßig oder so. Der verdammte Hausmeister.
Das wäre mal originell, am Ende ist es die Katze. Es
war die Katze. Ja, aber eine sehr, sehr interessante Debatte, die ihr auch geführt habt, weil wir sind relativ schnell auf das Thema gekommen, was gilt als abgedroschen, was nimmt man sozusagen negativ wahr, dass es wiederkommt? Das war so ein bisschen die Kernfrage, um die sich alles gedreht hat. Und da konnte Lara ganz gut punkten, das muss man einfach sagen. Erstens, dadurch, dass eure beiden sehr ähnlich waren, hattet ihr quasi die gleichen Stärken und die gleichen Schwächen. Das war so ein bisschen der Faktor. Da fehlte so ein bisschen das Alleinstellungsmerkmal. Aber das ist ja an sich nicht das Problem. Im schlimmsten Fall müsstet ihr euch jetzt einen Punkt teilen. Aber auf der argumentativen Ebene bin ich irgendwann, und da seid ihr auch hingekommen, auf diesen Punkt gekommen. Lara hat sehr gut darstellen können, wie eure Klischees auf noch andere Arten und Weisen benutzt werden können, ohne dass sie einen stören. Sie haben auf gewisse Arten und Weisen immer noch ihre Daseinsberechtigung, wohingegen Laras Klischee einfach keine mehr hat. Es ist ein Relikt einer vergangenen Zeit, es ist ein Relikt, das für Rassismus steht. Und wenn man sich dessen heute noch bedient, kann man das nicht anders machen, als den Rassismus dazu zu bestärken. Und das ist für mich einfach das stärkste Argument und deshalb geht die Runde für mich an.
Ja, oder halt lustig, aber dann ist es eben kein Horror mehr. Ne? Das war ja genau ein gutes Argument von mir. Ja.
Etwas verspätete Fanfare. So, damit. Uiuiui, ist ein. Man könnte sagen, es ist vielleicht mein Lieblingsergebnis nach drei Runden, denn jeder hat einen Punkt. Damit bleibt alles offen. Und wir kommen jetzt wohl wahrscheinlich zur genrefremdesten Frage, die vielleicht aber auch gar nicht so genrefremd ist. Denn das Ganze, was ich ja schon erzählt habe, was die Cinecouch betreibt. Ach, ich habe übrigens meinen Jingle für Runde 4 vergessen. Der kommt natürlich jetzt. Round 4. Genau, wir kommen zur Runde 4. Ich frage mich, ob ich die anderen vorhin gesetzt habe. Naja, vielleicht hole ich das noch nach. genau, ich habe es ja schon gesagt, es ist ja gerade der Horror-Oktober und da kann man natürlich einerseits sagen, es geht um Horrorfilme, aber vielleicht kann man das Ganze auch mal anders angehen, denn vor einer Woche startete der neue Film von Michael Haneke, Happy End. Und wer an Michael Haneke denkt, der denkt ja vor allem an Funny Games. Also so geht es mir zumindest. Für mich immer noch der prägendste und bekannteste Film von Michael Haneke. Und das ist ja so ein Film, der kein klassischer Horrorfilm ist, weil er noch ganz andere Elemente hat und ich glaube, er wird immer noch als Dramafilm geführt, der aber wirklich sozusagen dem Zuschauer den Horror bis ins Mark bringt. Und deshalb lautet meine Frage, welcher Nicht-Horrorfilm verbreitet trotzdem am meisten oder gerade deshalb am meisten Horror? Und Robert darf anfangen.
Ich hatte eigentlich am Anfang einen anderen Film, aber mich dann auch entschieden zu etwas Greifbareren. Ich habe mich für Mann beißt Hund entschieden von 1992. Mann beißt Hund, Man Bites Dog.
Genau. Ah, okay, jetzt
genau.
Die ganze Zeit,
ich wollte den deutschen
Titel, weil ich denke, dass
die meisten,
Mann beißt Dumm.
Mann beißt Hund ist der deutsche Titel. Ist ein Schwarz-Weiß-Film, wie gesagt, eine Mockumentary. Weißt du, heutzutage ja schon öfter, damals war es, glaube ich, noch relativ frisch, so eine Mockumentary zu machen. Und inhaltlich geht es um ein Filmteam, das einen Serienmörder bei seinem Tagewerk begleitet. Und das ist alles durch diesen Mockumentary-Stil halt sehr greifbar, finde, sehr realitätsnah inszeniert. Und warum fand ich den jetzt eigentlich gruselig? Also, dazu muss man sagen, dass Grusel natürlich auf verschiedenen Ebenen funktionieren kann. Ne? Wir hatten ja schon Ekel, das kann natürlich irgendein Schockmoment sein. Bei mir ist es tatsächlich diese Greifbarkeit dieser Person, weil dieser Serienmörder durchaus charismatisch und auch sympathisch rüberkommt, wenn ich mir den Film angucke. Und ich empfand das einfach als gruselig, mich Sympathie mit dem Mann zu empfinden, der im Film Kinder, Rentner einfach wahllos Leute tötet und das aber auch noch mit so einer Lockerheit macht, dass man dann wieder denkt, so, hey, eigentlich ist es ein normaler Typ, mit dem könnte man ein Bier trinken gehen. So. Und das fand ich unglaublich, wie soll ich sagen, das ist so beunruhigend, also deswegen gruselig in Form von besorgniserregend in Unbehagen hat es bei mir auf jeden Fall verbreitet. Und das Filmteam ist dabei meist nicht zu sehen und das filmt das Geschehen so teilnahmslos. Und dann habe ich mich durch diese Mockumentary, durch diesen Stil selber wie das Filmteam irgendwie gefühlt. So, ich dachte, okay, ich begleite den jetzt, weil ich bin ja dabei. Und dann gelingt dem Film auch der Twist, dass irgendwann das Filmteam sich an diesen Schandtaten halt auch noch beteiligt, so, die machen irgendwann mit. Und dann war ich plötzlich in dieser Rolle vom Filmteam. Und am Ende des Films dachte ich mir wirklich, fuck, das ist jetzt zwar nicht wirklich, das ist jetzt kein Geisterfilm oder irgendwie sowas, aber ich fand den wirklich gruselig wegen dieser Ebene, die er bei mir aufgemacht hat. Also er hat mich eigentlich mehr von mir selbst gegruselt als von dem Film an sich.
Kevin. Ja, ich musste mich auch, hatte auch viele Filme, die ich gerne erwähnen wollte. Ich hatte erst an Threads gedacht, das ist ein Film, der so einen Nuklearkrieg thematisiert. Und dann dachte ich an Herr der Fliegen, der natürlich, wisst ihr auch. Und ich habe jetzt mich für einen Film entschieden, der sozusagen die beiden Elemente vereint. Und zwar ist es The Divide, heißt der, von 2011, von Xavier Jean, der Frontiers auch gemacht hat. Und zwar geht es in dem Film es spielt alles in einem großen Gebäude, wo ein Nuklearkrieg ausbricht und eine Gruppe von Menschen zusammen in den Bunker fliehen und eigentlich den ganzen Film über für auf unbestimmte Zeit eigentlich mehrere Wochen oder Monate in diesem Bunker sind. Und natürlich im Laufe der Zeit alles ziemlich ziemlich ins Groteske überwandelt. Man hat eine Frau mit einer Tochter drin. Man hat dann noch Michael Biehn spielt auch mit, der spielt einen Kriegsveteran. Dann noch ein Pärchen und dann noch zwei mit so Jungs, so bisschen halbstarke Jungs sozusagen. Und dann fängt es eigentlich alles relativ normal an, dass alle versuchen, zivilisiert zu werden und das zivilisiert zu sein. Und das artet natürlich komplett aus. Irgendwann stirbt die Tochter von der Frau und die Frau wird dann sozusagen verrückt. Und es kommt natürlich dann zu einer Art Hierarchie, dass diese zwei Halbstarken plötzlich die Macht übernehmen. Und diese Frau wird dann zu deren Sexsklavin, die sie dann irgendwann zu Tode vergewaltigen. Und es bricht dann in so ein Chaos aus, wo sich halt alle gegenseitig umbringen. Und diese eine Frau dann am Ende nur, also nicht die Mutter, sondern eine andere Frau, von dem Pärchen, die überlebt und geht dann raus in die Welt, die von einem Nuklearkrieg zerstört wurde. Und das ist ein Film, der eigentlich nicht so bekannt ist, aus irgendeinem Grund, aber der hat mich echt sehr, sehr verstört. Also ich musste da sehr lang noch an den denken. Und weil das gerade auch, was für mich natürlich relevant ist für die Frage, ist, was die Auswirkungen sind, wie weit können Menschen gehen in verschiedenen Situationen. Auch das impliziert ja natürlich auch, man selber ist ja auch, also unter gewissen Umständen ist es halt für jeden Menschen möglich, zu einem Killer zu werden oder Dinge zu machen, wenn es keine Regeln mehr gibt, die man sonst nie machen würde. Also dass wie eine Zivilisation zusammenbricht. Und natürlich zusätzlich noch die Angst vor Nuklearkriegen und die Auswirkungen davon, die dann im Film auch natürlich wieder dargestellt werden. Also Krieg und zu was ist der Mensch fähig.
Lara. Ich schließe den Kreis zu deiner Anmoderation, denn mein Film ist tatsächlich ein Haneke-Film, nämlich das Weiße Band.
Und Funny Games.
Das Weiße Band ist ein Film, bei dem der auch wieder, vielleicht merkt ihr meine bevorzugte Ästhetik, er ist schwarz-weiß.
Meiner ja auch.
Ja, und spielt so in seinem fiktiven deutschen oder deutsch-österreichischen, ich glaube es soll Deutschland sein, deutschen kleinen Dorf und in dem Dorf passieren, also es ist ein sehr streng religiös geführtes Dorf, der örtliche Dorfpfarrer, der herrscht da schon mit sehr strenger Riege und wenn man nur die kleinsten Verfehlungen macht, kriegt man gleich Prügelstrafe und es herrscht Zucht und Ordnung und es passieren aber dann so seltsame Vorfälle, von denen sich niemand erklären kann, wie das passieren kann oder wer da dahinter steckt und dann wird jemand von außen reingeholt, der versucht es aufzuklären. Und es baut sich so eine ganz fiese Atmosphäre auch auf, weil du kommst ja als zuschauende Person auch von außen in diese Gemeinschaft und diese geschlossene Gemeinschaft lässt dich nicht so richtig erkennen, was da eigentlich passiert. Und es ist sehr gruselig, denn wenn man dann am Ende so ein bisschen rausbekommt, ja, es stecken halt die Kinder dahinter. Und die Kinder folgen einer sehr krassen Ideologie, beziehungsweise was macht eine Ideologie und führt zu welcher anderen Ideologie vielleicht. Also es ist auf einer gesellschaftlichen Ebene super gruselig. Und natürlich, es spielt ja auch so gefühlt in der Zeit, so kurz vor dem Ersten Weltkrieg, der bricht am Ende ja auch so, es wird nicht explizit, glaube ich, gesagt, aber er bricht, glaube ich, am Ende aus, was dann bedeutet, dass die Kinder, die diese Gräueltaten und furchtbaren Sachen machen oder diese sehr grotesken Dinge oder diese Funny Games, sind dann genau so alt wie die, wenn Hitler an die Macht kommt, dass sie dafür anfällig sind. Und man sieht halt dann da schon, ja, also Haneke selbst hat immer gesagt, es bezieht sich nicht nur auf den deutschen Nationalsozialismus, sondern auf allgemeine Ideologien und Faschismus und so weiter. Aber ich denke, es zeigt auf eine sehr unangenehme, weil der Film halt komplett auch wieder diese unangenehme Stimmung hat und das ist für mich so gruselig, dass diese Kinder das auch fähig sind dazu, ohne dass sie eben in Extremsituationen eigentlich sind. Aber da kommen wir gleich noch dazu.
Ja, genau, dann ihr dürft jetzt euch die Köpfe abdiskutieren.
Also ich wollte nur zu Man Bites Dog sagen, also auch ein toller Film, aber ich habe den, ich persönlich, das ist einer, ich finde, einer der witzigsten Filme, also ich finde den unglaublich lustig, den Film.
Du kotzt ja auch mal.
Also ich weiß aber wahrscheinlich auch wegen dieser Absurdität, die dann reinkommt und die, ja. der Killer sozusagen auch sehr lustig ist mit diesen Oliven, mit dem, also dieses, ja, Spiel, das sie da haben und einfach, weil es dann schon so, finde ich, für mich in dieses Absurde reingeht, dass ich das nicht mehr so, als so real, obwohl es dann natürlich diesen Dokumentarfilm-Aspekt hat, ist es für mich dann nicht mehr so real, sondern es ist dann nur noch so eine Art Parodie und weil es dann auch diesen schwarzen Humor, also es ist ja eigentlich auch eine schwarze Komödie auf eine Art,
ja.
deswegen finde ich den Film eher lustig als erschreckend, muss ich sagen.
Mhm. Ja, wobei ich jetzt nicht weiß, ob das so bewusst als schwarze Komödie wirklich auch, ob man es so rauslesen muss, ne? Weil durch diese Dokument Stars, die hat man schon den Eindruck, so man begleitet da sozusagen echte Personen mit auf ihrem Weg so. Und ich meine, ich kenne jetzt persönlich keine Serienkiller, aber ich meine, es ist einem ja klar, dass man, also
das hast du recht. Wer weiß.
Aber denkt man, ich meine, die werden wahrscheinlich auch im Alltag lustig sein und werden Oliven essen und Bier trinken und was weiß ich. Und ich finde das hier halt so krass an diesem Film, dass ich diesen Typen, wenn ich einen Serienkiller irgendwie in meiner Vorstellung habe, dann habe ich meistens beim Töten oder irgendwie beim Wegschaffen der Leiche oder sonst was oder beim sich total krass verstellen. Mhm. Und der Typ kommt authentisch rüber, der macht ganz normale Sachen und das ist für mich das Gruselige, weil ich mich da in dem Moment eine Empathie aufbauen kann. Ich kann mich in dem wiedererkennen so. Mhm. Und plötzlich macht er was total Krasses. Und wie gesagt, auch diese am Anfang diese Distanz zwischen Täter, Kamerateam und gleichzeitig auch Zuschauer, die dann halt gebrochen wird. Natürlich, wenn du den von Anfang an witzig findest, dann funktioniert das halt nicht. Ne? Aber das ist halt schon wieder sehr subjektiv.
Ja, da sind wir wieder im Problem, genau. Also interessanterweise funktioniert bei mir der Film genau auf beiden Ebenen, nur halt ist nicht gleichzeitig. Also am Anfang habe ich genau das, was du sagst. Am Anfang habe ich den Film noch sehr ernst genommen und es war ich fand das sehr, man hat diese Empathie plötzlich, ja. Aber irgendwann bricht es für mich dann und dann kann ich es nicht mehr ernst nehmen. Und bei mir ist sogar der Punkt, wo das Kamerateam mitmacht, nämlich dann der Punkt, wo es für mich bricht, weil dann dieses Dokumentarische für mich so gebrochen wurde. Und dann ist es wieder so abstrakt auf einer Filmebene, auf so einer fiktionalen Ebene und zusammen mit den eher humoristischen Momenten oder Elementen, ist es dann halt eher so ein schwarze Komödie wie jetzt Very Bad Things oder sowas.
Wobei ich jetzt, das jetzt gar nicht so weit weg von Haneke sehe, so diese Herangehensweise bei Man Bites Dog, so nämlich im Sinne von der Medienkritik, nämlich dass der Zuschauer irgendwann vom Voyeur zum Mittäter wird.
Definitiv, so, ne? Also die Grundaussage ist ja auch drin, alles richtig. Es geht ja jetzt so ein bisschen Inszenierung, Ausführung und da ist bei Haneke halt schon so, dass dieser Bruch nicht stattfindet, sondern es baut sich eher auf. Du kommst dahin und alles ist schon irgendwie ganz unangenehm. Man fühlt sich nie gut, wenn man diesen Film guckt, finde ich.
Ja, na, bei mir ist bei Haneke tatsächlich, was ist das Problem? Ich liebe Haneke und auch die Filme, aber ich muss sagen, dass die bei mir eher auf so einer intellektuellen Ebene funktionieren. So. Und für mich ist Grusel dann eher so eine spontane Emotion, die ich halt habe. So, okay. Ne? Oder beziehungsweise ein Gefühl, was sich so fortsetzt, was ich aber nicht wirklich so mit dem Verstand greifen kann. So. Und da funktioniert Haneke für mich persönlich nicht. Klar, wenn ich später drüber nachdenke nach dem Film, gerade wenn ich noch gesellschaftliche Aspekte mit einbeziehe, denke ich mir, okay, das ist irgendwo gruselig, aber es ist nicht die Form von Grusel beim Schauen für mich.
Ja, okay. Hm?
Genau, ich wollte auch nur kurz sagen, was noch ein Argument, also in deinem Fall ist es, also jetzt unabhängig davon, ob der Film jetzt lustig ist oder nicht, ist es natürlich eine Person, die jetzt was Böses in sich trägt, die aber das schon immer irgendwie hatte. Also es ist eine sehr spezifische Situation. In deinem Fall ist es natürlich auch zeitgeschichtlich sehr spezifisch auf die Kinder bezogen. Mhm. In meinem Film habe ich das Gefühl, ist das so was Allgemeingültiges, also so ein was halt gerade diese Angst irgendwie erweckt, was natürlich, was du auch meintest, natürlich in deinem Fall mit dem Faschismus, das auch generell so gesehen wird, aber ich finde, es ist ja in allen drei Fällen natürlich die Angst vor dem Menschen an sich, die dann groß ist. Und in dem Film von mir ist es natürlich dann sehr, das könnte halt in jeder Zeit auch passieren, also das ist, finde ich, sehr zeitgenössisch in dem Sinne, dass man den vielleicht in 100 Jahren sieht und man dann immer noch das nachvollziehen kann. Mhm. Wenn es, das weiß, kann man natürlich nicht wissen. Aber dass das natürlich diesen Aspekt, dass die Menschen eben im Vornherein eigentlich ganz normale Menschen sind, die natürlich dann zu sich so eine starke negative Entwicklung im Laufe des Films haben. Dass ich finde, dass das sehr allgemeingültig ist.
Ja, das, was ich halt finde, ist, dass bei dir ist der Unterschied, dass die Leute sind halt in einer Extremsituation.
Ja.
Und diese Extremsituation ist für uns als Zuschauende auch so weit weg. Also ich glaube, ich war noch nie in so einer Situation. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Und dementsprechend ist natürlich dann der Grusel für mich schon wieder so ein Stück, da ist was dazwischen, weil es zieht nicht so sehr. Es ist ja die alte Stephen King-Formel, ne? Wenn Menschen in so Extremsituationen abgeschottet sind, dann werden sie alle zu Monstern. Ja,
Zombie-Filme hat es oft. Ne?
Genau. Und dementsprechend finde ich den halt nicht so stark als Gruselfilm jetzt im Vergleich zu, also ich finde meinen, du hast gemeint, er wäre sehr zeitspezifisch, ich finde meinen super, überhaupt nicht zeitspezifisch, ich finde, den kann man tatsächlich, glaube ich, in 200 Jahren noch sehen, um zu kapieren, was im Menschen vorgeht, wir sind als Menschen einfach ideologieanfällig.
Also das ist mir aber auch gleichzeitig mein Kritikpunkt beim Grusel, weil ich finde, das ist sehr gut nachvollziehbar. So für mich ist es sehr gut nachvollziehbar, wenn Menschen zu einer Ideologie gedrängt werden, gerade auch in jungen Jahren. Dann finde ich das, irgendwo ist es natürlich krass, aber ich finde es nicht wirklich gruselig. Ich finde es eigentlich relativ nachvollziehbar, wenn ich den Leuten das in die Köpfe haue, dass sie damit halt aufwachsen. Was ich bei meinem Film halt wirklich noch als krassesten Gruselfaktor sehe, Kevin hat es ja gerade schon angesprochen, der Typ war offensichtlich schon immer so. Ich finde, das ist ein Element, was aus Horrorfilmen eigentlich, was in Horrorfilmen zumindest oft verwendet wird, dass man nicht wirklich weiß, wo das Böse herkommt. Man erfährt nicht wirklich, wie der so geworden ist, wie der eben sozialisiert wurde, welche Ideologie er folgt. Der ist einfach so. Und es macht den für mich genauso gruselig wie einen Michael Myers aus Halloween oder andere Figuren, weil es nämlich dem Bösen so eine Ungreifbarkeit verleiht. Und ich finde, bei Das Weiße Band ist es für mich keine Ungreifbarkeit. Das ist eine klare Ideologie, die eingetrichtert wird. Und ich finde, in deinem Beispiel ist es eben diese Extremsituation, wo ich den Menschen sowas durchaus zutraue. Meinem Typen weiß ich gar nicht, was ich zutrauen soll und warum ich ihm das zutrauen soll.
Ja, aber da finde ich halt zum Beispiel, das ist jetzt wieder extrem subjektiv, was gruselig angeht, weil ich finde zum Beispiel, ich finde es viel, viel gruseliger zu wissen, dass die Möglichkeit, dass das, was in dem Haneke-Film passiert, einfach jederzeit passieren könnte, finde ich viel gruseliger als so ein Einzeltäter, der halt, okay, ein paar Leute umbringt, aber der hat ja einfach, also ich finde, auf dieser gesellschaftlichen Ebene ist der Horror für mich viel stärker da, weil wenn man halt weiß, was in Nationalsozialismus eben passiert ist, und das kann dann einfach immer wieder passieren, und das ist ja das, was auch Haneke sagt, also viele Leute denken ja, okay, wir haben jetzt unsere Nazi-Zeit gehabt, wir werden nie wieder sowas Beschissenes machen, ja, Bullshit, wir sehen ja gerade, die Tendenzen sind anders, und das bringt dieser Punkt, der Film auf den Punkt und hat eben dadurch diese viel größere Gruseldimension. Aber das, wie gesagt, ist halt, was finde ich gruselig? Ich finde halt.
Richtig, ne? Das ist sehr breit gefasst.
Ich finde das Fassbare viel gruseliger als das Unfassbare, in dem Fall jetzt.
Aber wenn wir jetzt wirklich beim Thema Horror sind und Horrorgenre, dann ist es ja eher umgekehrt. Ne?
Wir reden ja jetzt gerade eben von Nicht-Horrorfilmen.
Ja, die aber diesen Effekt erzeugen.
Ja, genau, aber die erzeugen halt einen anderen. Ne? Das ist eine ambivalente Frage. Wenn sie denselben Effekt erzeugen würden wie Horrorfilme, dann wären sie ja Horrorfilme. Deswegen,
oh, das weiß ich nicht.
Kann man auch wieder drüber diskutieren, aber so sehe ich das jetzt gerade.
Nee, ich kann dich auch nachvollziehen.
Das können wir ja vielleicht nach der Sendung hier noch lang und breit ausdiskutieren. Ich glaube, es gibt genug Potenzial. Ich versuche hier jetzt schon mal ein Fazit zu schließen. Ich fand es auf jeden Fall sehr interessant, wie ihr es auch schon selber festgestellt habt. Ihr habt alle einen sehr ähnlichen Ansatz genommen. Ihr habt Filme genommen, bei denen ihr das Gefühl habt, es ist das, was euch Horror sozusagen einflößt, ist, dass jeder von uns sozusagen dazu in der Lage ist, zu einer Art gesellschaftliches oder auch anderem Monster zu werden, zu einem Mörder, zu jemandem, der Taten begeht, die man halt in normalen gesellschaftlichen Rahmen nicht begehen würde. Und ihr, deshalb waren wir relativ schnell bei einer Argumentation eher. Ja, wie wirkt das? Wie stark ist sozusagen dieser Faktor? Das war eigentlich die Diskussion, um die alles ging. Und natürlich gibt es da subjektiv unterschiedliche Wahrnehmungen, aber ich habe trotzdem natürlich einen Gewinner finden. Tatsächlich abgeklickelt. Ich fand bei dem Weißen Band, ich fand das sehr, sehr stark, und der Film macht es auch wirklich, und das wird ja, glaube ich, es gibt, glaube ich, auch so einen Satz, der am Anfang des Films gesagt wird, ne? Dieser Film könnte darauf hindeuten, dass man ein bisschen versteht, was danach so passiert ist und so weiter und so fort. Also klar, total krass sozusagen, wie man eine Gesellschaft ideologisch, wozu man die bringen kann. Aber da gab es den großen Konter von Robert sozusagen, dass das dann eher ein sozialkritischer, intellektueller Film jetzt ist. Und natürlich sollen es andere Filme sein, aber es geht ja um den Effekt, dass er einen eher zum Nachdenken anregt, als dass er einen wirklich irgendwie auf eine Horrorfilmart schockiert. Das war sozusagen dieses fehlende Element, warum das Weiße Band da leider nicht für mich die Runde gewinnen konnte. Somit waren wir bei The Divide und bei Mann beißt Hund. Und das war sehr ähnlich dann auch. Robert hatte dieses, ich fühle mich in ihn hinein, und das macht diesen Faktor so groß. Und Kevin hatte dieses, es sind Allerweltsleute, und somit steckt das in jedem von uns. Und das ist natürlich sehr, sehr ähnlich. Und dann sind wir irgendwann, oder seid ihr in dieser Diskussion darauf gekommen, wie alltäglich ist diese Situation und so weiter und so fort. Ja, es war sehr, sehr, sehr schwer.
Die Greifbarkeit.
Ich habe mir hier aufgeschrieben, Extremsituation für Zuschauer sehr weit weg. Das hast du bei The Divide, zu Divide, als gutes Argument gesagt. Aber das war ja genau das, was bei Robert eben nicht der Fall ist. Es ist ein Allerweltsmann, es könnte jeder von uns sein, wir wissen gar nicht, was ihn dazu gebracht hat. Und das steckt in dem. Und ich finde, glaube ich, da habe ich von Robert ein bisschen mehr gehört. Ich fand das wirklich sehr, sehr nah beieinander. Ich fand es auch irre, dass wir bei so einer Frage auf so einer total ähnlichen Ebene gelandet sind. Was, ich glaube, man hätte es auch ganz anders angehen können. So oder so geht der Punkt für mich an Robert. Und ich
versuche, dass das Weiße Band der beste Haneke ist. Wollte ich nur kurz sagen. So, ich will, also, ja.
Ja, für mich auch.
Nein. Definitiv.
Aber Happy End läuft ja auch gerade. Sollte man sich vielleicht auch angucken. Du hast ihn gesehen, Robert.
Ich habe ihn gesehen. Ich fand ihn sehr, sehr gut.
Ja. Siehst du? Also
steht noch bei mir auf der
Liste. Robert, damit bist du auf jeden Fall schon mal im Finale dabei. Und für Kevin und für Lara heißt es jetzt anschnallen, denn wir kommen in die Runde 5.
Round 5. Fight.
So, kommen wieder meinen Fragenzettel hervor. Genau. Es gibt ja manchmal, wir haben schon darüber geredet, ne? Horrorfilm ist auch eine Frage von Empathie, ist eine Frage davon, dass ich mich in diese wirklich abstrakten und lebensbedrohlichen Situationen irgendwie hineinfühle und dass ich im besten Fall mich davon so emotional angehen lasse, dass ich mit meinen Fingernägeln in den Sitz greife und einfach nur weg will. Doch manchmal gibt es auch Filme, wo man sich so denkt, oh Leute, wenn ich da jetzt wäre, also ich würde es besser machen. Oder man denkt was anderes. Auf jeden Fall lautet meine Frage, in welchem lebensbedrohlichen Horrorfilm würdet ihr am ehesten überleben können? Und die Kevin darf anfangen.
Jetzt bin ich gespannt. Ich hätte mich für Leprechaun 4 in the Hood entschieden.
Wie viele gibt es davon eigentlich?
Ich glaube, das war der letzte mit großen Studien. Ich glaube, es gibt noch einen Leprechaun in Space.
Natürlich.
Nur kurz genau zur Info. Leprechaun ist, bezieht sich natürlich auf die irische Sage, dieser Kobold, der auf der Suche nach dem Schatz ist. Und dann gab es unerklärlicherweise eine große Reihe an Filmen mit ihm. Im ersten spielt auch Jennifer Aniston mit. Aber der größte, der klamaukigste ist natürlich Leprechaun 4 in the Hood, unter anderem mit Ice-T auch. Und wo es darum geht, dass der Leprechaun auf der Suche nach seiner Flöte ist, die dann irgendwie zu diesen drei Rappern gelangt ist und er es versucht dann zurückzukriegen. Und gibt es dazwischen auch Freestyle-Battles, mit wo der Leprechaun auch rappt und so weiter. Und er auch aber Leute natürlich umbringt. In einem Fall bringt er jemanden mit einer Bong um, zum Beispiel. Und ich habe es jetzt eigentlich also einerseits natürlich dafür entschieden, dass der Leprechaun auch jetzt nicht ein sehr bedrohlicher Typ ist, aber die Leute halt aus Dummheit irgendwie doch bei ihm immer sterben. Vor allem dessen, dass sie ihm halt nicht, also er will eigentlich nur das zurückbekommen, was ihm gehört, und aus eben Grund geben die Leute das ihm nicht. Also das wäre schon mal eine Argumentation, dass ich das einfach ihm geben würde. Das andere ist, dass seine Schwäche ist, dass er stirbt, wenn er ein vierblättriges Kleeblatt schluckt. Die machen das im Film auch, dass sie dann einen Joint damit drehen und er raucht es dann und dann wird er erst K.O. und dann müsst ihr euch anschauen. Und ich habe es jetzt in dem Fall spezifisch bei mir gewählt, weil ich tatsächlich eine kleine Sammlung an vierblättrigen Kleeblättern hätte, die vielleicht andere Leute jetzt nicht zufällig parat hätten. Okay. In meinem Fall ist es der Fall und deswegen wäre ich gut gewappnet.
Okay, Kevins vierblättrige Kleeblattsammlung, die wir mal genauso faktisch hinnehmen wie dein Kotzeimer.
Ich möchte gar nicht wissen, ob du das jemals als Anmachspruch benutzt hast.
Möchtest du mit? Ich habe ganz viel Glück bei mir zu Hause.
Viel Glück gemacht, ja.
Lara, ich bin sehr gespannt, was du hast.
Ja, ich bin eher den klassischen Weg gegangen. 28 Days Later. Ich habe mir so einen relativ realitätsnahen Zombie-Film quasi genommen. Also es ist ja kein Fluch oder sonst irgendwas, sondern es ist ja ein Virus. Und das ist was in unserer heutigen Welt durchaus passieren kann. Deswegen habe ich gedacht, ich nehme das, weil man sich dann auch am besten darauf vorbereiten kann. ja, ich gehe in die Richtung der Prepper. Also ich hab eine Dachgeschosswohnung, die hat einen Ausgang rührt aufs Dach. Das heißt, wenn die von unten kommen, es gibt keinen Aufzug. Ich kann meine Wohnung erst im Treppenhaus sehr gut verteidigen und kann dann jederzeit über meinen Balkon aufs Dach fliehen. Ich bin jetzt vielleicht nicht super Ex-Navy SEAL, aber ich habe Kampfsportausbildung, kann mich also im Zweifel im Nahkampf noch ein bisschen erwehren. Dadurch, dass mein Bruder auch Kampfkunst ein bisschen, ja, ich möchte nicht sagen fanatisch, aber durchaus offen ist, hat er mir auch schon die eine oder andere natürlich stumpf gemachte Klinge mal geschenkt, die man im Zweifel eines Ausbruchs aber ja relativ schnell schärfen könnte. Und dann hätte ich also schon eine Verteidigung. Und ich habe einen großen Vorrat an Konserven bei mir zu Hause. Ich könnte lange überleben. Also ich bin gut vorbereitet.
Alles klar, sehr gute Vorbereitung und vierblättrige Kleeblätter. Robert, was hast du vorbereitet?
Bei mir wäre es Der Exorzist, ist ja auch ein großer Horrorfilm oder Gruselfilmklassiker.
Okay.
Und der steht aber jetzt auch stellvertretend für diese ganzen Exorzismusfilme, die bei mir nie was auslösen, weil die, ich finde, die Besessenheit funktioniert vor allem dann, wenn man halt an dieses christliche Konzept von Gut und Böse glaubt und es annimmt. Deswegen ist ja eigentlich, glaube ich, in fast jedem Exorzismusfilm auch immer ein Priester da, der den Dämon austreiben soll. Und er hätte bei mir schon wirklich ganz schlechte Chancen, weil ich einfach dieses ganze Konzept ablehne und überhaupt nicht annehmen kann. So, ich nehme das überhaupt nicht ernst. Und oft ist es auch so bei diesen Filmen, dass ich diese Herangehensweise so schlimm finde, dass ich eher auf der Seite des Dämons bin. Deswegen glaube ich, wenn ich jetzt selber besessen wäre, würde ich mich wahrscheinlich mit ihm anfreunden und einfach weggehen. Und es würde weder mir noch den Umstehenden was passieren. So, weil ich einfach, wie gesagt, ich finde einfach dieses Drumherum. Und mein Gott, selbst wenn er Macht über mich hätte. So, ja, ich meine, ich finde, die Situation ist verglichen mit so einer Zombie-Invasion immer noch so vergleichsweise harmlos. So, ja. Ich meine, es fühlt sich meistens in einem relativ engen Familienkreis ab, so, und ich meine, was passiert da schon? Im schlimmsten Fall stirbt halt, okay, die Person, die halt besessen ist, das muss ja nicht ich sein, aber ich wüsste zumindest, wie ich mich gegenüber dieser Person wehren kann, die ist ans Bett gefesselt und ich gehe halt ab, oder vielleicht töte ich sie auch. Wenn ich selber besessen wäre, würde ich mich mit dem Dämon aber anfreunden.
Aber da würde ich sofort einhaken, weil die Frage bezog sich ja explizit auf eine lebensbedrohliche Lage und du hast gerade gesagt, im schlimmsten Fall stirbt jemand. Also ich finde dein Beispiel nicht unbedingt lebensbedrohlich.
Es ist lebensbedrohlich, sowohl für die Person, die besessen ist. Es gibt genug Beispiele, wo die selber dann verreckt am Ende. Aber sie ist auch lebensbedrohlich für andere. Ich glaube, auch beim Exorzisten tötet sie ja am Ende jemanden, bevor der Priester dann den Dämon in sich trägt und dann Selbstmord, glaube ich, macht, so war das.
Ja, vielleicht, aber also auch nur wegen der Provokation. Aber also ich finde, das mit dem lebensbedrohlich ist schon so, finde ich ein bisschen schwierig, muss ich sagen. Weil du hast ja gesagt, wenn du besessen wirst, freundest du dich mit ihm an und dann bist du nicht mehr
lebensbedrohlich. Damit würde ich dem entgegentreten. Aber trotzdem ist es ja erstmal eine lebensbedrohliche Situation. Sie wird einem in allen Exorzismusfilmen so vermittelt. Ne? Ja. Sonst wäre es ja kein Horrorfilm, da würde jeder sagen, ach, das ist ein Drama. Dann wäre es ein Drama, ne, wenn man das... Aber es wird schon eine Gefährlichkeit immer impliziert.
Wie du sagst, wenn man dran glaubt.
Ja, deswegen würde ich ja auch in diesen Szenarien...
Und dann wäre es schon keine lebensbedrohliche Situation mehr. Also irgendwie ist
es
schon...
Ja, aber das ist jetzt aber schon komisch, weil ich meine, es ist ja in diesem Film so und ich würde durch mein Nichtglauben dem entgegenwirken.
Ja, also ich finde das schon so ein bisschen... Du versuchst so ein Loophole, also so ein Schlupfloch zu finden, um der Situation
zu finden, das ist doch da.
Ja, also ich meine, du sagst, du löst die Situation, in die du die Situation gar nicht erst auslöst, dann ist die Situation ja gar nicht da.
Ja, also, ich habe ja gesagt, sie kann ausgelöst werden, aber ich würde anders damit umgehen als die Menschen in diesen Filmen.
Okay, ich wollte auch nur kurz sagen, also in deinem Idealfall bist du von einem Dämon, bist du an deinem Lebensende besessen.
Ja, aber ich bin nicht auch besessen, das weiß man ja nicht. Ne?
Stimmt. Und bei dir frage ich mich, warum du 28 Days Later genommen hast und nicht irgendeinen anderen Zombie-Film, wo die Zombies langsam sind, oder die, in dem Fall sind sie ja infected, weil 28 Days Later ist ja von allen Filmen, finde ich, der gefährlichste natürlich, weil die sind ja super schnell, die sind super aggressiv.
Ja.
Und da hast du natürlich zusätzlich die Komponente, dass es ja nicht nur die Infizierten gibt, sondern auch andere Menschen. Ich glaube, da kann man noch so gut vorbereitet sein. Ich glaube, 28 Days Later ist der letzte Film, in dem ich gerne wäre.
Naja, aber der Unterschied zu fast allen Zombie-Filmen, deswegen habe ich ihn im Endeffekt nämlich genommen, ist, dass die Zombies in 28 Days Later verhungern. Die können verhungern, so endet der Film ja, dass die irgendwann verhungern. Und das heißt, die Chance, gegenüber diesen Zombies zu überleben, ist deswegen höher als bei allen anderen Filmen, weil da kann ich mich tatsächlich so gut verbarrikadieren, wie ich will. Und die können so langsam sein, wie sie wollen. Wenn sie mich irgendwann sind sie alle da.
Aber morgens kannst du nicht deine Brötchen holen. Das heißt, irgendwann musst du auch was essen. Ne? Und
ja,
es sind mehr Zombies als Menschen zumindest
sicher.
In diesem
Film. Ja, aber ich sag ja, also ich glaube, in dem Film ist es ja schon so, dass die relativ schnell auch sterben und mit guter Vorbereitung kann man das überleben.
Aber die Infektionsgefahr ist halt sehr schnell. Also in dem Film sieht man auch so ein Tropfen im Auge.
Ja, ja schon, gut, also aber ich bin auch, ich habe in einem,
ich habe mich geimpft.
Aber ich habe eine Zeit lang im Krankenhaus gearbeitet. Ich kenne mich mit medizinischen Dingen gut aus und habe tatsächlich noch einen Stash von so Mundschutz und so zu Hause.
Also, aber trotzdem, es ist ja, ich meine, ich gebe dazu, dass mein Loophole relativ weit hergeholt ist. So. Aber ich finde aber dein Loophole, das Witzige an deinem Loophole ist, dass es einer ist, den sämtliche Leute in diesem Film ja versuchen, ne? Und es geht immer schief, wirklich ausnahmslos.
Nee, ja, also ich finde, viele versuchen auch irgendwie da eine Heilmittel zu finden. Heilmittel finde ich halt Bullshit, egal.
Ja, aber sich verbarrikadieren ist ja jetzt auch ein probates Mittel in diesen Filmen. So, ne?
Und ja, geht aber irgendwann, schief. Aber die meisten sind ja, nee, die meisten machen ja tatsächlich den Fehler, ihr Safe, also zum Beispiel in 28 Days Later gibt es ja diesen Polizistentypen, der mit seiner Tochter sich in der Wohnung verbarrikadiert. Sein Fehler ist, dass er die Wohnung verlässt.
Ja, weil sie doch müssen, oder? Ich weiß nicht mehr, wie der, die verlassen sie ja nicht aus Spaß. Also,
ich glaube, der lässt sich da einfach überzeugen, aber ich glaube so richtig, weil er irgendwie hört, ja, da hinten ist eine Zivilisation oder die Army und die hilft uns allen, aber ich würde die Wohnung einfach nicht verlassen, für niemanden.
Aber das finde ich ja auch gerade so schwierig bei dem 28 Days Later oder bei der generell diesen ganzen Dystopien, dass es ja auch, um zu überleben, muss man ja emotional sich distanzieren von allen möglichen Menschen, man wird ja dann sehr abgestumpft und man lebt dann in dieser, alleine mit den Konservenbüchsen in der Wohnung, lässt halt keinen rein, weil es da die Gefahr bietet. Mhm. In meinem Fall könnte ich ganz entspannt Freestyle rappen und ein bisschen abhängen mit Ice-T.
Oma, jetzt auf deinen Film genau, überhaupt
kenne ich leider nicht, sonst wäre ich auch schon drauf eingestiegen. Aber ich habe leider nicht gesehen.
Also auch da muss ich sagen, ich finde das jetzt nicht besonders lebensbedrohlich. Also
das stört sich auch eher nach einer Komödie
an. Ja, eben, es ist auch eher eine Komödie, glaube ich. Und dementsprechend auch da ein bisschen schwierig.
Aber es ist so gesehen ein Horrorfilm und lebensbedrohlich, weil es sterben bestimmt 10 Leute, glaube ich. Ich habe es aber nicht jetzt nachgezählt. Aber.
Ja, aber ich meine, wenn du sagst, die Bedrohung kommt dadurch, dass er seine Flöte haben will und du gibst sie ihm einfach, dann ist die Bedrohung einfach auch nicht mehr wirklich präsent. Also eine aber Bedrohung heißt für mich ja, na, also ich meine.
Na gut, aber dann hat er ja die Frage ganz gut beantwortet.
Also ich glaube, ich wäre entspannt, ich wäre jetzt nicht von dem Teufel besessen und ich wäre nicht in den Bunker eingesperrt, aber ich würde halt überleben, was die anderen im Film alle nicht geschafft haben.
Ja, also deine Waffe ist einfach, du bist schlau.
Aber ja, wenn man jetzt natürlich die lebensbedrohliche Situation an sich sieht, dann ist natürlich deine dann schon halt eine andere Ebene, das muss man schon sagen, ne, ja. Lara? Also ich glaube, eine Zombie-Invasion ist auch am krassesten zu überleben.
Genau, also das sind schon andere Ebenen.
Das würde ich schon sagen. Und bei mir ist es halt eben auf dieser rein persönlichen Ebene gegenüber diesen Dämonen, sagen würde, es ist aber für mich wahrscheinlich noch unglaubwürdiger als Kevins Szenario, weil ich das einfach so absurd finde.
Das stimmt. Ja. Aber bei 28 Days Later, finde ich, ist es auch noch nicht garantiert, dass du überleben würdest.
Also, na, garantiert ist es sicherlich nicht, aber das ist bei dir auch nicht garantiert.
Das ist kein von uns.
Der könnte ja auch sagen, also so ein Leprechaun, ne? Der ist auch fies. Wenn der existiert, dann nimmt dir die Flöte ab und dann bringt er dich um. Einfach, weil er Bock drauf hat.
Oh, da habt ihr ja die Kleeblätter. In dem ersten Teil wird er getötet durch Jennifer Aniston, weil sie eben mit einem Kaugummi, mit einem Kleeblatt, mit einer Schlingschleuder das in den Mund schießt. Oh, also so, das ist leicht zu besiegen.
Ja, eben, da sind wir wieder bei den Schwierigkeitsgraden.
Wahrscheinlich würden alle drei sterben in den Szenarien.
Ja, das ist sowieso das Wahrscheinlichste. Ihr stolpert und hat alle tot.
Ja, sehr, sehr, sehr lustige Runde. Auf jeden Fall hat mir sehr gut gefallen. Ne? Wir hatten schon gesagt, Kevin hatte seine vierpackigen Kleeblätter, Lara hatte Dosen und Erfahrung und Roman hatte Atheismus.
Richtig, was kannst du sagen?
Ich glaube einfach nicht an den. Jede Teufelsfigur in irgendeinem klassischen, also dieses Loophole, was Lara dir da unterstellt hat, das hat leider den Exorzisten
relativ. Ja, nee, das ist mir klar, das war ja auch nicht relativ, erst gemeint.
Aber es war die Idee gut.
Danke. Relativ schnell ausgenockt. Aber genau, ne, die Frage besteht aus zwei Elementen. Wir brauchen einerseits eine lebensbedrohliche Situation. Die Bedrohung muss da sein und dennoch muss es irgendwie möglich sein zu überleben. Ne? Und da hatten wir natürlich zwei riesige Gegenbeispiele. Kevin hatte eine sehr gute Art zu überleben. Weil wieder aus seiner Empirie, aus seiner Lebenserfahrung der vierbrettigen Kleeblätter, die wir jetzt mal auch nicht prüfen können, jetzt mal mindestens eins mitgebracht, um uns
das zu beweisen. Ich habe den Österreich, muss man dazu sagen.
Ja, in Österreich.
Aha, wenn der Leprechaun also hier auftaucht, dann ist er auch ausgeschüttet.
Ja, ja. Und genau, Lara hatte hingegen eine sehr bedrohliche Situation und ja, so mittelgute Überlebenschancen. Und das war natürlich sehr schwer, da jetzt sozusagen zu gucken, welches Element ist wichtiger. Natürlich könnte man sagen, Kevin hat es eigentlich sehr leicht, sozusagen zu überleben, aber diese lebensbedrohliche Situation von einem kleinen Leprechaun, der nur eine Flöte haben möchte, ist natürlich im Gegensatz zu einer ganzen Zombie-Invasion relativ unausgewogen, möchte ich sagen. Deshalb gab es für mich ein Element, das war nämlich sehr gut. Es wurde nämlich Lara vorgeworfen, naja, du hast den Film genommen, der eigentlich die stärkste Galaxienzombies hast, warum hast du denn den genommen? Und Lara konnte es super beantworten, indem sie gesagt hat, na, weil die verhungern. Es gibt hier einfach den Faktor Zeit. Und wenn ich diesen schaffe zu überleben und einfach nur Safety First lebe, dann schaffe ich das. Und das in einer Situation, die so lebensbedrohlich ist. Und das ist für mich einfach die, fast schon, oder es ist die perfekte Antwort auf diese Frage. Das möchte ich mal so stehen. Damit werden Robert und Lara in die Finalrunde eintauchen. Kevin, ich werde mich freuen, wenn du mir als Zweitjuror ein bisschen zur Seite stehen könntest, denn
okay. Oh Gott.
Ich glaube, ich freue mich jetzt natürlich auch, denn noch nie hat dieses Jingle thematisch so gut gepasst, denn wir kommen jetzt in die
Blitzfragerunde.
Willkommen in die Blitzfragerunde. Wer es noch nicht weiß, die Blitzfragerunde wird jetzt so ablaufen. Die beiden übrigen Kandidaten, Robert und Lara, werden jetzt Fragen genannt bekommen, die sie erstens noch nicht kennen und die sie zweitens in einem raschen Tempo beantworten müssen. Es wird so laufen, ich werde die Frage stellen, danach wird jeder seine Antwort einwerfen. Derjenige, der seine Antwort zuerst einwirft, fängt an, hat dann 20 Sekunden Argumentationszeit, dann hat der andere 20 Sekunden und dann noch einmal eine Rückrunde von 10 Sekunden und nochmal 10 Sekunden. Tief durchatmen. Und ich fange einfach mal an. Welcher ist der beste Horrorfilm 2017?
Das ist It.
It bei Lara.
Der muss auch 2017 rausgekommen sein. Ne?
Ja, das meine ich mit bester Horrorfilm 2017. Nicht den besten Film, den du 2017
geguckt
hast. Aber
wenn ich jetzt 2017 hast. Keinen aktuellen gesehen habe.
Dann kannst du die Runde aufgeben.
Dann nehmen. Jetzt muss ich Alien Cover nennen.
Lachen zählt noch nicht als Argument, Lara.
Ja, aber Entschuldigung.
So, genau. Und die 20 Sekunden gehen los, Lara, weil du hast deine Antwort zuerst genannt, wenn du anfängst zu reden.
It ist deswegen das der beste Horrorfilm 2017, weil er es schafft, ein super gutes Remake zu sein. Er schafft, das Original einzufangen, aber neue Elemente hinzuzufügen. Er geht ein bisschen einen anderen Weg. Er ist gruselig, er ist unterhaltsam, er lässt einen mitfiebern. Die Figuren sind alle sehr relatable und dementsprechend super.
In Covenant ist trotz seiner Schwächen, die durchaus da sind, trotzdem an den genau relevanten Punkten funktioniert er nämlich sehr gut und es ist nämlich Grusel und Horror. Und gerade in der ersten Hälfte, wo die neuen Aliens vorkommen, die man halt eben noch nicht kennt, man wird da halt noch überrascht. Die Inszenierung ist von Ridley Scott eigentlich wie gewohnt immer super und ich finde auch die Ebene, diese philosophische Ebene, die er aufmacht, die funktioniert halt auch trotzdem zwischen.
Also ich finde bei It ist es deutlich nachvollziehbarer, wie die Figuren handeln, als bei Alien Covenant. Die handeln sie so irrational und so dumm, dass es, das ist überhaupt nicht, da lacht man nur.
Ja, ich lach bei dem neuen It-Clown, der früher wirklich ungreifbar und gruselig war und mittlerweile einfach so ein Horror-Klamauk-Clown ist, wie man ihn aus vielen Horrorfilmen heutzutage kennt, nämlich mehr auf Inszenierung und Bombast.
Wow, okay, alter Schwede.
Du hast ja aber echt ein Ei gelegt.
Ich glaube, ich hatte noch keine Runde, in der ich nicht eine Sekunde Zeit hatte, um den Timer neu zu starten. Also es geht hier echt heiß her.
Und ich aber Respekt, wie du den verkauft hast.
Ja, also ich weiß gar nicht, wie ich das gerade gemacht habe.
Naja, manche behaupten ja, Robert hat sogar dazu beigetragen, dass Baywatch in Deutschland so ein gutes, ein gutes Einspielergebnis hatte, weil er mal Baywatch hier verteidigen musste. Das nur nebenbei. Aber ich bin ehrlich gesagt ein bisschen überfordert und hoffe, Kevin, dass du mir da ein bisschen helfen kannst.
Ja, das ist natürlich, also du hast für Alien Covenant natürlich sehr gut verteidigt, aber ich denke, It ist schon.
Aber wir müssen ja bei den Argumenten bleiben. Die Verteidigung ist ja genau der Punkt.
Ja, aber auch dafür, also gerade der Punkt fand ich sehr stark mit wie die Leute handeln. Das ist tatsächlich sehr ärgerlich bei Alien
Covenant. Ist es.
Ja.
Ist es. Gebe ich gerne
zu. Ich fand den neuen It tatsächlich auch recht, also den Clown selber, ich fand ihn schon auch interessant.
Ich habe ihn aus den Trailern gesehen, deswegen.
Es geht ja um die Argumente.
Genau. Aber die müssen ja trotzdem passen.
Nee, weil das war ja sein Argument, dass der andere Pennywise, der neue, nicht
so. Ich habe es nur in den Trailern gesehen.
Und damit ich das sozusagen das Gegenteil zählen kann, musste Lara das sagen. Das meine ich. Ich kann nicht.
Ach so, verstehe.
Die Argumente kannst du dich nicht mehr, weil du warst ja der Letzte.
Ja, das stimmt.
Ich kann ihm jetzt nicht Sachen vorwerfen, die er nicht genannt
hat. Aber so ginge es ja auch endlos hin und her. Irgendwo muss
so sieht's aus. Aber ich muss sagen, es war auf jeden Fall auf Augenhöhe. Also ihr habt beide euch gegenseitig nichts geschenkt und ihr habt euch beide sehr stark behauptet. Ich fand es wirklich fast ausgeglichen. Ja, aber ich glaube, ich gebe dir recht, dieser Punkt sozusagen, die Kritik an Alien Covenant fand ich ein bisschen stärker als die Kritik an It.
Ja.
Und damit geht der erste Punkt an Lara.
Nee, finde ich aber auch absolut gerechtfertigt.
Wir machen direkt weiter. Welcher? Ja, ich stelle sie einfach nur so. Freddy oder Jason?
Jason.
Jason bei Robert. Das heißt, Lager hat Freddy.
Ja.
Du kannst dir gerne Notizen machen, nimm dir Zeit. Und Robert fängt an, wenn er anfangen möchte.
Also wir reden jetzt natürlich nicht nur über einen Film, sondern wir reden halt über die gesamte, das gesamte Franchise. Und bei mir ist Freddy einfach zur Comicfigur verkommen. Der ist die ganze Zeit am Labern, der versucht lustig zu sein, er kommt auch lustig rüber, während Freddy einfach ein ungreifbares, eine Maske tragendes Ungeheuer ist, wo man nie wirklich weiß, was so dahinter ist. Klar, es gibt diese Teile, wo man die Maske fällt, aber...
Ich finde, dass Freddy der vielfältigere Charakter ist, weil er nämlich gruselig und lustig ist und sich eben nicht ernst nimmt und deswegen für mich eigentlich der bessere Charakter ist, während bei Jason bist du der tumbe Schlechter und der sagt nie was, der tut nie was, du hast keine Motivation. Und bei Freddy hat man halt immer wieder auch die tragische Ebene kommt auch noch dazu bei ihm, also es ist einfach der vielfältige Charakter.
Aber um verstört zu sein und gegruselt zu werden, brauche ich keinen Humor, ich brauche kein Drama, ich brauche was Gruseliges. Und ich finde, das erfüllt Jason viel mehr alleine mit seinem Erscheinungsbild. Hm. Und da brauche ich diese ganzen anderen Ebenen nicht, die du genannt hast.
Aber Freddy hat eben, dadurch, dass er auf der Traumebene funktioniert, wo wir am schutzlosesten sind, wo wir überhaupt nichts wirklich machen können und völlig ausgeliefert sind, einfach die viel krassere, gruselige Ebene als in der Realität.
Boah, es geht genauso heiß weiter. Ja, sag mal, Leute.
Ich kann leider nicht mehr antworten.
Nicht nur, dass es eine wahnsinnig schnelle Runde insgesamt ist. Ich glaube, das ist die heißeste und schnellste Blitzfragerunde, die wir bis jetzt hier hatten. Das habe ich, glaube ich, sogar verbrannt gerade. Kevin, was würdest du sagen?
Ja, ist auch sehr, sehr stark ausgeglichen. Ich fand... Ja, ich hatte mich auch überlegt, Freddy ist natürlich die ein bisschen hat ein bisschen mehr Persönlichkeit, aber das ist ja auch nicht wichtig, wie du meintest bei Jason. Wo du mich dann hattest, war, dass du meintest mit der tragischen Hintergeschichte, die ja auch immer wieder anders, im neuen Remake ist es ja nochmal ein bisschen anders, da hatte ich dann gehofft, dass du nochmal drauf eingehst auf Jason und seine Mutter. Und,
die ist ja auch tragisch, ja.
Genau, stimmt. Aber das wurde leider nicht genannt.
Habe ich nicht genannt, ja, das stimmt.
Deswegen geht mein Punkt an Freddy.
Ja. Ach, Freddy, ja. Lara heißt die Mensch.
Nein, also Freddy.
Ich fand es echt verdammt schwer. Lara hatte sozusagen, was ich stark fand, vor allem bei Lara, war, dass die Kritik, die Robert gesagt hatte, ah, der ist doch eine Witzfigur und so weiter, hat sie zack umgedreht zu einem Pro-Argument. Ja, er ist ein tiefschichtiger Charakter, das möchtest du wohl sagen, Robert, so ein bisschen. Und das fand ich einen ziemlich guten, sagen wir mal, Move, so, ja. Somit waren wir zwischen gruseligster Charakter und Charakter. So,
ja, die Frage war ja auch bester, ne?
Also nicht gruselig. Es gab keine Frage, es war Freddy oder Jason.
Genau, das war ja
Frage. Ich konnte die Frage auslegen, wie ihr wollt. Ich wollte extra nichts dazu sagen. Mhm. Die wurde uns übrigens eingeschickt von dem Mr. Erik von Twitter, den wir hiermit grüßen. Der ist Teil der Kulturpessimisten, von denen ja auch Rebecca des Öfteren hier da ist. Einen lieben Gruß. Ja. Ja, ich glaube, ja, ich fand das mit den Charakteren ein bisschen stärker und ich fand diesen einen Move, der hat mich einfach echt ziemlich cool.
Und da hatte ich Glück, dass ich...
Naja, und auch dieser Traum-Move, ne, der war ja auch überzeugend.
Ja, war auch sehr stark.
Danke.
Ja, ich habe den Punkt ja hier schon...
Mensch. Also Robert, wenn du jetzt keinen Punkt mehr holst, geht die Sendung schon an Lara. Dann sind wir schon durch.
Oh Gott. Schauen
wir
mal. Aber das kommt auf die Frage an. Ich kann jetzt auch sofort...
Wirklich. Kein Druck, ne?
Nee, überhaupt nicht.
Und zwar ist das Ding, dass dieser aktuelle Horror-Oktober, die haben immer ein Thema bei der Cinecouch und der aktuelle ist, glaube ich, House of Horror-Oktober. Und deshalb lautet die Frage, welcher ist der beste Haunted House-Film?
Ach du Scheiße.
Oh Gott.
Ja, guck mal, da sind sie auf einmal ruhig, ne?
Shining
von...
das ist eigentlich der... Ja, du musst dich aber aufgeben, weil mir fällt wirklich der Titel von dem Film schon nicht ein, den ich gerade.
Wenn du aber einen hast, wo du dir der Titel nicht einfällt, würde ich dir die Möglichkeit geben, du beschreibst ihn und wir gucken, ob wir den Titel geben können. Weil du hinten liegst, wenn es okay ist.
Der ist von Wes Craven, müsste aus den 90ern sein, wo so in den Zwischenwänden so. People Under the Stairs, genau.
Möchtest du den nehmen, Robert?
Mir fällt jetzt kein anderer ein, ja.
Denk einfach an Baywatch. So, vielleicht jetzt das auf jeden Fall darf Lara mit The Shining anfangen.
Shining ist natürlich das Urtypus des besessenen Hauses, der ja auch nicht einfach nur auf dieser sehr oberflächlichen Ebene Geister produziert, sondern mit den Leuten, die dort sind, seine Spielchen treibt, die Leute dort raussucht, die Figur raussucht, die auch am anfälligsten für sich, für das Böse ist und sie dazu treibt, zum Mörder zu werden. Deswegen.
Ja, aber es ist für mich aber auch kein klassischer Haunted House Film, weil das doch sehr fokussiert ist auf den Charakter von Jack Torrance oder Jack Nicholson. Während in meinem Beispiel People Under the Stairs ist es wirklich das Haus, was an sich dort die Hauptrolle spielt. Und dadurch entstehen halt diese krassen Situationen. Es leben halt Menschen zwischen den Wänden. Das weiß man am Anfang nicht. Das heißt, da ist wirklich halt was dort.
Ja, sicherlich. Aber ich meine, das Haus ist ja auch, richtet sich ja auch an den Sohn. Der Sohn wehrt sich nur dagegen, weil er das Shining hat. Also es ist mit den Twins und dem Ganzen.
Trotzdem ist der Kern auf jeden Fall mehr bei den Charakteren als bei der Behausung an sich. Da liegt auf jeden Fall der Fokus drauf. Hm. People Under the Stairs, der Titel eigentlich schon.
Der Titel, der dir nicht eingefallen ist. Für mich ist es klar. Kevin, was würdest du sagen?
In dem Fall würde ich es auch zu Robert den Punkt geben. Also auch in dem Fall, dass, wie du meinst, das Shining ist, dass es auch auf diese Figuren mehr eingeht, dass es nicht ein klassischer Haunted House Film ist.
Sehe ich ja, genauso. Also da merkt man, das ist genau dieser Punkt. Es geht um die Argumente hier, es geht nicht um die Wahl. Hier,
Shining ist der bessere Film.
Ja, aber das war nicht die Frage.
Aber ich kannte deinen auch nicht, ich konnte deswegen deinen nicht angreifen.
Ja, das ist dann war schwierig.
So, aber wir haben hier schon so viele Sachen erlebt. Also wir hatten hier zum Beispiel auch schon mal eine Diskussion, da hat, glaube ich, auch Michel in der Blitzfragerunde, das war beim Kiel-Spezial, er kannte auch nicht der Nanny mit Michael Schweighöfer, aber hat einfach nur vom Namen komplett durchgezogen, warum das ein toller Film ist.
Ja, wir hatten schon ein paar Mal solche Situationen.
Somit geht der Punkt auf jeden Fall zu Robert. Es bleibt spannend. Lara, wenn du den Punkt holst, ne, hast du alles im Griff.
Jetzt kommt eine gute Frage für mich.
So. Wenn Kevin besser sitzen würde, könnte ich ihn fragen, welche ich nehmen soll, aber das muss ich jetzt selber entscheiden.
Kann er kurz wegschauen, ja.
Moment, ich unterstreiche die beiden mal, damit du weißt, welche beiden.
Achso, das eine hatten wir schon. Machen wir das mal.
Ja, die vier. Alles klar. Welches ist das beste Horrorfilm-Kostüm, mit dem man zu Halloween oder so um die Häuser ziehen kann? Also wenn ihr da jetzt nichts kennt, das kann ich nicht gelten.
Nee.
Michael Myers.
Hättest du noch Haunted House-Häuser Filme gewusst?
Zum ja, Beispiel? The Haunting oder The Changeling, Burnt Offering. Ich finde.
Ich nehme den Geistkiller aus Scream.
Ah ja, den Scream-Killer. Mhm. Alles klar, dann darf Robert anfangen.
Michael Myers ist besonders gruselig, weil er eben so gesichtslos ist. Die Maske ist auch sehr, finde ich jetzt, nicht so aufwendig zu machen. Das heißt, es können viele Leute umsetzen. Und außerdem, ich meine, der fucking Film heißt halt Halloween. Ne? Ich meine, was bietet sich da besser an als Halloween-Figur, als Kostüm, als den Charakter, wo der Name herstammt?
Also ich finde, dass die Scream-Figur ist deswegen gut, weil sie einfach zu machen ist. Wir reden hier vom besten Kostüm, nicht unbedingt von der gruseligsten oder sonst was Figur. Und dass man wirft sich das einfach über, kann die Maske aufsetzen und jeder ist das. Also Mike Myers, das muss schon auch jemand sein, der diese Figur verkörpert, vom Körperlichen her. Also, wenn das jetzt so ein kleines Mädchen macht, dann ist das für mich nicht besonders gruselig. Und
aber trotzdem ist Scream ja auch nun im Grunde eine Parodie von Michael Myers, die ganze Maske. Und meine ist genauso einfach zu machen, das habe ich ja auch gesagt. Und sie ist das Original versus Parodie. Und es geht um eine Halloween-Party. Ein bisschen gruselig kann man da schon sein, finde ich.
Wobei ich nicht glaube, dass so viele Leute den Charakter mit dem Film verbinden. Viele denken eher, ja, Halloween, was ist das? Und bei Scream hast du halt, wie gesagt, du hast dieses Kostüm, kannst du halt auch als normaler Mensch tragen.
Das ist immer witzig, ne?
Ich war schwach.
Ja, weiß ich nicht. Ach,
ich fand das
gar nicht so schlecht.
Ja, also sind wir beide sehr ähnlich in dem Sinne. Aber ich fand dann auch Michael Myers überzeugender in dem Sinne, dass es das Urgestein natürlich ist und natürlich zu Halloween stattfindet. Und ich finde, es kann auch jeder, also es wäre bei jedem gruselig, wenn das jeder tragen würde. denke ich mal, dass das jetzt
ganz ja, so guck mal, ich sag's zum Beispiel anders. Ich fand zum Beispiel das Argument von Lara, dieses, das kann jeder anziehen, egal wie der aussieht, dadurch, dass du auch, ne, das hat sie nicht gesagt, aber dadurch, dass du im Film natürlich auch einen wechselnden Maskenträger hast.
Ja, das
fand ich schon auch, fand ich auch sehr stark.
Ich fand das mit der Körperlichkeit auch.
Ja. Aber klar, Robert hatte das Urgestein. Mich würde das mal sehr übrigens diese These interessieren, dass die Scream-Maske auf Mike Myers sozusagen eine anspricht. Aber
naja, das habe ich auch noch nicht gehört.
Das höre ich zu.
Sie spricht halt generell auf Jason Michael Myers. Das ist ja diese Scream-Nummer, ne? Dass sie das ja.
Steile These. Auf jeden Fall ist sie ja auch.
Ich meine, Scream ist eine Parodie von diesen Filmen. So, ob das jetzt explizit Halloween ist, würde ich jetzt. Ja. Aber ich glaube, es ist ziemlich offensichtlich, dass damit diese Art gemeint ist.
Aber trotzdem, auch der Titelbezug und so weiter und so fort. Der Punkt geht an Robert und wir bleiben spannend. Oh. Es sieht aus nach einem Comeback. Wir kommen zur alles entscheidenden Frage.
Oh Gott, ich kann unter Druck nicht arbeiten.
Diese alles entscheidende Frage wurde eingeschickt von Christian Steiner und sie lautet: Welches ist das beste Filmgespenst?
Filmgespenst?
Das beste Filmgespenst?
Das ist ja schon wieder.
Was hättest du noch für Halloween-Kostüme
gewusst? Hast du eine alternative Frage, Henning, wenn wir beide
Halloween-Kostüme? Wenn ja, können wir machen, theoretisch. Ich frage ja nur. Muss mal gucken, ob ich noch eine finde. In meinem Antiquariat. Mensch, sonst habe ich immer noch eine Ersatzfrage.
Aber wie weit ist denn Gespenst gefasst? Ich meine.
So weit, wie ich die Frage gestellt habe. Welches ist das beste Filmgespenst?
Also sonst würde ich The Fog von John Carpenter nehmen. Ne?
The Fog von Josh Carpenter. Und? Was, wie heißt
der? Oh Gott, ey. John Carpenter.
Gut, dann ich bin jetzt mal sehr Casper, der freundliche Geist.
Wir wollten nicht, da ist es. Und, Robert, du darfst anfangen, wenn du anfangen möchtest.
Ich finde, The Fog verkörpert genau das, was ein Gespenst verkörpern soll. Es ist ungreifbar, es ist irgendwie durchlässig, transparent, aber gleichzeitig kann es einem Schaden zufügen. Es ist sichtbar, aber auch nur dann, wenn es sozusagen, also es ist nicht immer sichtbar. Es erzeugt so wirklich diese Urängste, die man hat, alleine schon durch den Nebel an sich, durch diese Substanz des Nebels.
Ich finde, dass das nicht so gut ist, weil das ja kein einzelner Geist ist, sondern so eine komplette Wand aus irgendwas und deswegen sich als einzelner Geist nicht so eignet. Casper hingegen ist nicht nur der bekannteste Geist, den es auf der Welt gibt, sondern er dreht dieses Angstding auch komplett um und ist eigentlich ein freundlicher Geist und bricht mit dem Ganzen und das find ich ihn als den besten Geist.
Ich finde jetzt aber nicht, dass das Argument einer versus viele jetzt irgendwie ein gutes ist, weil ich finde gerade bei vielen, und die sind eben nicht greifbar, ich sehe ja nicht im Nebel, dass es Hunderte sind, ich weiß nicht, was mich erwartet, Urangst.
Also ich finde, wenn die Frage war schon so gestellt, dass es um einen ging, sonst hätte ich ja auch 13 Geister oder wieder so ein Haunted House oder irgendwas Wobbliges nehmen können. Ich fand, es ist schon wichtig, dass man um das eine...
Boah, gruselig, nein, es war spannend. Kevin, was würdest du sagen?
Ja, es ist sehr, sehr schwierig. Gerade die zweite Runde war jetzt von beiden Seiten. Ich hätte gerne mehr auch Grimme gehört bei Casper natürlich. Aber ich sehe das ähnlich wie du, dass natürlich es war ja nicht beste Filmgespenster, sondern Filmgespenst. Das ist natürlich auf eines wäre, zu dem hätte ich auch Casper gesagt.
Ja, ist dir bis jetzt ein anderes eingefallen noch?
Ein einzelnes? Nee, es ist auch eine schwierige Frage. Also.
Ich habe keinen Namen gewusst von dem, aus dem mit Michael J. Fox.
The Frighteners.
Ja. Ah, ja. Der Bösewicht, da wusste ich nicht, wie der heißt.
Ja.
Und der
Jake,
wäre auch
Jake Busey. Heißt nee, das ist der Schauspieler, der Sohn von Gary Busey.
Mir fällt gerade noch so Sixth Sense ein, aber ich meine,
ja,
das wäre geil, das fällt mir jetzt ein.
Aber es wäre eine geile Idee gewesen, das zu argumentieren.
Und dann könntest du auch noch The Others nehmen und so ein Kram.
Ja, auf jeden Fall, genau diese.
Okay, aber wir bleiben natürlich bei The Fog und Casper. Ich muss sagen, ich fand die erste Runde war ich auf Laras Seite, da war das für mich relativ klar, genau das, was du auch gesagt hast, der eine statt diese unmittelbare Masse die Frage klarer sozusagen beantwortet. In der Rückrunde, muss ich dagegen sagen, hatte Lara nicht mehr so viel Neues hinzufügen können, es war eigentlich nur noch eine Wiederholung davon, dass es der Einzelne ist und Robert hat in der gleichen Runde sozusagen dieses, der Einzelne muss es nicht sein, so ein bisschen etabliert. Was halt sehr schwierig ist, da jetzt eine Wertung zu vorzunehmen, weil ich fand, die erste Runde lag auf jeden Fall bei Lara, die zweite Runde lag eher bei Robert. Oh.
Können wir einfach noch eine Runde machen?
Ich finde das super lustig. Ich habe echt.
Das halte ich nicht ab.
Ich gleich nach. Nee, also ich glaube. Für mich.
Ich möchte aber nochmal sagen, nur ganz kurz, um es in Erinnerung zu rufen. Ich habe ja nicht nur in meiner ersten Runde auch deins angegriffen, sondern ich habe ja meinen auch noch verargumentiert mit dem Bruch. Da habt ihr jetzt noch gar nicht drauf.
Stimmt. So, der Punkt
ist. Ja, und ich habe mit der Urangst argumentiert. Also,
ja, das war die letzte Sekunde Urangst.
Nee, vorher auch schon in der ersten Runde.
Stimmt alles. Aber ich glaube, ich habe vorher schon leicht zu Lager tendiert und das stimmt. Damit geht die gesamte Runde an unseren Neuankömmling Lara. Ich dachte, starker Einstieg.
Ich dachte, du sagst jetzt, du hast schon am Anfang an so Robert tätowiert und dabei bliebst auch.
Ich finde es total das ist mein Spannungsbogen.
Weißt du, wie lange ich Casper the Friendly Ghost nicht mehr gesehen habe?
Als ob mit 10. Also ich das letzte Mal, glaube ich.
Genau, deswegen, ich hatte für die zweite Runde einfach kein Feuer mehr.
Ja, aber...
Ich auch nicht, sonst wäre mir ja Sixth Sense vorher eingefallen.
Sixth Sense wäre eine gute Antwort gewesen, ja, auf jeden Fall. Aber ich muss sagen, du hast völlig verdient.
Vielen, vielen Dank. Es war super spaßig. Ja, super, aber auch ganz schön unter Druck. Ne?
Blitzfragen, ne?
Das ist krass, du hast dem Druck gut standgehalten, so Robert.
Danke.
Du natürlich auch. Du bist ja ein schon alter, erfahrener Smash-Brother hier bei uns. Ich muss auch sagen, es hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Es war diesmal sehr kurzweilig. aber ich glaube, es liegt auch daran, ich hatte wirklich das Gefühl, hier auch wirklich drei Horrorfans und drei Horrorfachleute am Tisch zu haben. Und ich glaube, das bringt schon eine ganz andere Würze so ein bisschen mit rein. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich bin ehrlich gesagt auch heilfroh, dass ich mich nicht zu sehr gegruselt habe. Vielen lieben Dank dafür. Und wie am Ende jeder Sendung frage ich natürlich wie immer, Robert, wenn man dich nicht bei uns hört, wo findet man dich dann?
Eigentlich nur bei Twitter unter der Berator, aber da auch nicht besonders aktiv.
Und ich habe gesehen, du brauchst mehr Follower, ne?
Nee, ich bin da nicht aktiv.
Ach so, okay. Aber ich finde trotzdem,
Robert, wirst du dann aktiver.
Robert braucht mehr Follower. Robert ist hier, du bist nämlich jetzt auch mit deinen zwei Punkten an der Tabellenspitze übrigens angelangt. Die reichen, um Felix zu überholen.
Oh Gott.
Damit wirst du höchstwahrscheinlich bei den Cinematic Deathmatch am Ende des Jahres sehr gute Karten haben. Und ich finde, das alleine sollte schon Grund genug sein, dass man Robert mehr folgen sollte. Liebe Hörer, folgt dem der Berator,
heißt es. Genau. Weil ich mache ich da noch mehr.
Ja, gute Idee. Kevin, wo findet man dich?
Ja, auch bei Twitter unter Kevin Kopacke, ganz originell. ansonsten jetzt nur über die offizielle Homepage. Instagram habe ich nur 3 Posts. Mein Handy ist zu alt dafür. Ich muss das über so eine App machen, dass ich dann Bilder hochladen kann. Also.
Ja, oder man nimmt dich indirekt wahr, indem man Filme von dir sieht.
Genau.
Die man auf deiner Seite zum Beispiel sehen kann. Und
Zum Beispiel, ja. Oder auf dem Vimeo-Channel auch unter Kevin Kopacke.
Genau. Das sollte man sich mal angucken. Und den Trailer zu Hager werden wir auf jeden Fall in den Shownotes verlinken. Und Lara, wo findet man dich?
Twitter @LaraK mit 3 A. Ich bin auch, wie du schon gesagt hast, beim Filmquartett-Podcast und auf Polygamia und den Famegeeks.
Und du hast irgendwas mit Comics zu tun, das weiß ich noch.
Ja, ich schreibe Comics für den über Comics für den Tagesspiegel.
Das heißt, wenn man da mal reinguckt, weiß man...
Einmal im Monat am Donnerstag gibt es eine Seite in dem Kulturbereich, die sich nur Comics widmet.
Sehr, sehr schön. Das sollte man sich alles angucken und anhören und folgen und alles und so weiter. Ihr wisst, was ich meine. Ich heiße immer noch Jimmy Tweetboy bei Twitter oder Cine Smash Brothers als Kürzel für Cinematic Smash Brothers. Ansonsten findet man uns überall, wo man uns finden möchte, bei Facebook, bei Twitter, bei unserer Seite ist auf Podigy. Ihr könnt uns immer gerne Feedback oder auch Fragen einschicken. Die E-Mail ist verlinkt. Dann nochmal der Hinweis, am 30. November wird das große Cinematic Deathmatch 2017 stattfinden. Robert hat scheinbar gute Karten. Wir sind gespannt. Das heißt noch lange nicht, dass er das goldene Flaschenmikrofon bekommt. Das wird eine sehr, sehr heiße Runde. Wirklich, die 13 Kandidaten aus diesem Jahr werden dort antreten. Das Publikum darf mit abstimmen. Die Kandidaten, die nicht diskutieren dürfen, mit abstimmen. Und ich muss auch noch mit abstimmen. Und es wird heiß, es wird wild. Kommt rum in der Lehrterstraße 35. Ja, und damit bedanke ich mich bei meinen Kandidaten. Ich bedanke mich bei meinen Zuhörern und Zuhörerinnen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Ciao.
Ciao.